Kulturpessimisten, Folge 25. Ich begrüße den Erik. Hallo Erik.
Hallo.
Und auch wieder mit dabei ist der Stefan. Hallo Stefan.
Hi.
Und ich bin der Christopher und wir haben heute die 25. Folge, ein Vierteljahrhundert Kulturpessimisten sozusagen. Und wir haben ein paar Serien-Updates. Unsere neue Kategorie Nachreichungen haben wir, warte mal kurz, wir haben Nachreichungen, habe ich gerade vergessen, fällt mir jetzt gerade in der Sekunde ein, wir haben doch Kommentare bekommen von verschiedenen Seiten, die wollen wir natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen. Mal gerade unsere eigene Seite aufrufen. Dieser Podcast ist komplett unprofessionell, das stimmt, auch wieder in dieser Folge bleiben wir uns so im Motto treu.
Wer meint, dass wir unprofessionell wären und schlecht vorbereitet?
Der Podcast. Also der Lars hat einen Kommentar zu Penny Arcade geschrieben. Das hattest du ja in der letzten Folge empfohlen, Stefan. Ich weiß nicht, ob du das Kommentar gelesen hast.
Nee, ich bin noch nicht dazu gekommen.
Weil Lars geht nochmal auf die Geschichte ein, dass Penny Arcade sich etwas unrühmlich gegenüber seinen Kritikern verhalten hat oder gerade Kritikern der PAX Convention. Da gab es mehr oder weniger Vorfälle, von wegen, dass Cosplayerinnen komisch angegangen wurden und die Security sich nicht bemüßigt gefühlt hatte, da einzugreifen nach mehrmaligem Auffordern und sich dann sogar in einem Penny Arcade Comic über diese Cosplayerin, die sich beschwert hatte, lustig gemacht wurde. Und dass dann Brianna Wu, die ja eine bekannte Verfechterin von, also gegen Gamergate steht und ja auch schon Opfer von denen wurde, und die hat dann aufgrund von verschiedenen Vorfällen einen Vortrag auf der PAX abgesagt, weil sie sich dort einfach nicht mehr sicher gefühlt hat, weil sie dann erzählt hat, das habe ich mal in einem Podcast mit ihr gehört, dass dann Leute mit ihr Selfies gemacht haben auf der PAX und sie dann wenige Minuten später diese Selfies im Netz gefunden hat, mit Kommentaren wie, ja, ich werde dich umbringen und also ganz unschöne Sachen über sie gesagt wurde von der Person, mit der sie gerade ein Selfie gemacht hat. Und die Penny Arcade oder die PAX-Veranstalter haben da anscheinend ein kleines Problem mit dieser kleinen Gamergate-Debatte. Mhm. Ich bin da jetzt nicht so drin, dass ich da jetzt genau sagen könnte, ob man da jetzt Penny Arcade meiden sollte. Aber ich wollte das jetzt auch nicht unkommentiert lassen, beziehungsweise das Kommentar auch in die Sendung bringen.
Ja, also das habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Also höre ich jetzt das erste Mal tatsächlich davon, auch eben mit der Geschichte mit dem Gamergate und dem ganzen Bla.
Also weißt du, was Gamergate ist?
Ja, ich weiß, was Gamergate ist. Das ist mir schon bewusst und ich wusste nicht, dass die sich da auch in irgendeiner Art und Weise zu geäußert haben. Beziehungsweise eben auch mit diesen Geschichten mit der Penny Arcade Expo, wo dann eben Menschen scheinbar belästigt werden. Finde ich jetzt nicht so knorke. Ob ich das jetzt so machen würde wie Lars, jetzt alleine aus dem Grund eben die Seite komplett zu meiden, weiß ich nicht. Sollte aber jeder für sich selber persönlich entscheiden. Also.
Ja, also es ist ganz schwierig, da irgendwie Sachen verifizierbar zu recherchieren, weil wenn man Penny Arcade und Gamergate eingibt, kommt auf ganz komische Blogs. Also das ist wirklich, da ist das Netz wirklich geflutet worden von auf der einen Seite Pro-Gamergate-Sachen und dann irgendwelchen langwierigen Diskussionen, wo dann auf einen Tweet eingegangen wird, dass sich dann ein ganzer Rattenschwanz an Diskussionsbeiträgen nachzieht. Also es ist sehr schwer, da wirklich verifizierbare Aussagen zu finden, aber ich vertraue da dem Lars. Und ich sag einfach mal, man sollte da, ich möchte jetzt keine Empfehlung aussprechen, die Seite zu meiden oder nicht. Anscheinend ist sie dann auf irgendeiner Seite dann doch gut, wenn Stefan da immer noch hingeht. Aber ja, wir sind auch nicht allwissend.
Ja, also, wie gesagt, ich habe es einfach nicht mitgekriegt. Von daher, man kann nicht alles wissen. Und ich glaube, mit den Seiten und mit diesem, ich google dir mal nach, ich glaube, da kommst du dann wirklich auf Seiten und ans Ende des Internets, an das du nicht hinkommen willst. Die ganze Diskussion ist ja sowieso ziemlich müßig gewesen und ich glaube, wir hatten das auch schon mal thematisiert gehabt. Also ich finde das ganze Gamergate-Ding halt ziemlich arschig und einfach nicht toll.
Ja, der Oxy meint, hat noch was zu dieser Hautatmungssache. Ich glaube, da haben wir im Zuge der Mythbusters drüber gesprochen, weil sie ja das mal gecheckt haben. Und und meinte, dass ja das natürlich vollkommener Quatsch ist, weil dann würde ja natürlich jeder Kampfflieger und Astronaut und Taucher sofort sterben. Und ein Mensch kann ja auch eine komplette Lunge verlieren, also einen kompletten Lungenflügel, ohne dass er sofort erstickt. Also der Lungenkollaps ist ja dann nicht sofort Atemstillstand.
Ja.
Ja, genau. Da werden wir wahrscheinlich in einer der folgenden Folgen noch näher drauf eingehen, auf Hautatmung im Zuge von Filmen. Und ja, dann hat noch der liebe Daniel Bialas eine Empfehlung rausgesprochen, weil er, da wir kein Pardon besprochen haben, auch den Film Club Las Piranhas von H.P. Kerkeling uns ans Herz legen möchte. Den wir dann vielleicht nächstes Jahr besprechen. Also zwei H.P. Kerkeling-Filme hintereinander müssen ja nicht sein. Aber wir danken für die Empfehlung. Das waren unsere Nachreichungen. Ich mache mal kurz eine Kapitelmarke. Und wir kommen zu den Serien-Updates. Da haben wir zum einen Fargo Staffel 2. Das hat der Erik reingeschrieben, beziehungsweise der Erik möchte da was zu sagen, weil ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit durchreden. Erik, kannst du was dazu sagen?
Ja, also Fargo ist halt jetzt weitergegangen. Ist das jetzt eigentlich wirklich eine Netflix-Serie oder wie wird das produziert? Kannst du da was sagen dazu?
Also die Serie wird produziert von FX, das ist ein Tochtersender oder was auch immer von Fox. Es gibt dann FX und FXX, also das ist irgendwie sehr komisch, die Schwestersender von oder Tochtergesellschaften von Fox. Und die produzieren den Film, die produzieren die Serie, strahlen die auch Woche für Woche aus, aber Netflix hat
sich... Das erklärt dann also auch den Veröffentlichungsrhythmus, dass es nicht wie quasi bei Netflix mittlerweile gang und gäbe in einem Bulk rausgehauen wird, sondern wirklich eine Episode pro Woche.
Genau. Aber ich nehme an, dass da Netflix ein paar sich besondere Rechte gesichert haben, weil es ist ja so, dass man auch in Deutschland die Serie einen Tag nach Ausstrahlungsdatum schauen kann. Also das heißt, wenn ihr im Besitz eines Netflix-Abos seid, dann könnt ihr die neue Staffel Fargo ziemlich zeitnah schauen, was ich sehr schön finde, was wir natürlich sehr begrüßen und deswegen auch hier empfehlen. Und also die zweite Staffel Fargo hat schon wunderbar begonnen und es ist eine Geschichte, die vor den Ereignissen von der ersten und auch vom Filmspielen in den 70er Jahren, und es wurden ja schon Andeutungen gemacht, also der Vater der Polizistin in der ersten Staffel spielt wieder eine große Rolle. Und ja, es ist, also ich bin gespannt, was sich daraus entwickelt. Es geht wieder um Tote, es wird wieder sehr blutig und sehr skurril.
Und das Setting der zweiten Staffel finde ich schon mal sehr, sehr ansprechend, auch optisch. Und ja, ich hatte jetzt letztens, als ich gesehen habe, oh, Fargo geht ja weiter, habe ich wirklich erstmal nochmal mich aufgerafft, Fargo Staffel 1 fertig zu gucken und habe sie dann in der Woche durchgeguckt. Und ja, wer das noch nicht gesehen hat, man sollte Fargo mal eine Chance geben, auf alle Fälle.
Und ihr hattet mir ja empfohlen gehabt, wenn ich damit jetzt anfangen will oder wollte, ich sollte mir dann doch noch erst den Film angucken, richtig?
Du kannst es handhaben, wie du willst. Also das ist bei Fargo ziemlich, ziemlich cool, dass man jeweils die Staffeln und auch den Film unabhängig und in verschiedener Reihenfolge schauen kann. Aber ich persönlich würde dir ans Herz legen, erst den Film zu schauen und dann die Serie anzufangen, weil es doch Referenzen gibt, die man... Also ich habe das nämlich so gemacht, dass ich erst die erste Staffel geschaut habe und dann den Film. Und mir haben sich dann Referenzen erst im Nachhinein erschlossen.
Ja.
Und es ist doch wahrscheinlich sinnvoller, sich erst den Film anzuschauen und dann die Serie chronologisch durchzuschauen. Aber wenn man jetzt... darauf keine Lust hat, kann man natürlich auch erst mit der ersten Staffel anfangen und dann mit der zweiten Staffel und dann der erste Film schauen. Also das kann man machen, wie man will, aber ich empfehle es in chronologischer Reihenfolge des Erscheinens anzuschauen.
Und der Film ist auch gut gemacht. Also der hat auch eine Hammerbesetzung, muss ich mal sagen. Wie heißt der eine gleich, der da immer bei Tarantino-Filmen auch mit dabei ist, der auch in Fargo den Bösewicht spielt?
Du meinst Steve Buscemi?
Buscemi, genau.
Buscemi.
Und der spielt da so eine wunderbare Rolle.
Ja.
Ja gut, ich meine, der ist ja eh immer cool. Also, der rockt eigentlich immer alles, wo der mitspielt. Also ich habe irgendwie noch nie wirklich einen Film oder den noch nie wirklich eine Rolle gesehen, wo er halt wirklich komplett deplatziert gewesen ist und irgendwie die er nicht komplett weggerockt hätte. Und ich meine, Martin Freeman ist noch mit drin, ne?
Genau, der spielt in der ersten Staffel der Serie mit. Oder die Hauptrolle sogar.
Mhm.
Ja, und halt Bob Odenkirk ist in der ersten Staffel auch noch mit dabei.
Ja,
das aber ist in der zweiten kam ja jetzt bisher noch niemand Bekanntes
vor. Doch, in der ersten Folge war Nick Offerman mit dabei. Den könnte man aus Parks and Recreation kennen.
Mhm.
Aber sonst habe ich auch noch niemanden erkannt. Aber ich habe schon über Twitter gesehen, dass es da offensichtlich doch einige bekannte Schauspieler gibt.
Ja gut, Billy Bob Thornton spielt noch angeblich mit, sagt hier IMDb.
Ja, aber der Name sagt mir was, aber ich habe den jetzt vorher noch nicht gesehen.
Doch, so also aus ein paar Filmen kennt man den dann eigentlich schon und der hatte, ach, was war das gleich? Er war, glaube ich, mit irgendeiner Hollywood-Schauspielerin auch vor oder mit Sängerin, na egal, also. Ist schon ein Name, den man kennt oder kennen könnte. Der hat schon doch in einigen Filmen mitgespielt.
Okay, das war's zu Fargo. Dann Erik, Arrow and the Flash.
Also dazu kann ich ja jetzt eigentlich auch nichts sagen. Ich habe es jetzt bloß reingeschrieben, als hier Bürokratiegründen halt, damit es mit drin steht und weil es halt weitergegangen ist. Und
bist du noch nicht
du bist
auf dem
ja
aktuellen
eigentlich
Stand?
Ja, so unser Comic-Korrespondent.
Bist du noch nicht auf dem aktuellen Stand?
Nee.
Ah, okay. Nein, ich versuche hier ein bisschen die Sachen abzugeben, weil ich letztes Mal das Gefühl hatte, dass ich in den Nachreichungen und Serien-Updates quasi konstant durchgeredet habe.
Aber du bist halt auch unser Experte fürs Serien-Binge-Watchen, was die Sache angeht.
Das stimmt natürlich. Dazu würde ich mal sagen, in den nächsten Folgen werde ich auch nochmal The Good Wife empfehlen, wenn ich das durchgeschaut habe. Aber Arrow and the Flash, die großen Serien gerade von DC, beziehungsweise aus dem DC-Universum. Ich finde ja, dass im Gegensatz zu den Filmen DC bei den Serien sehr gute Arbeit leistet. Und sich mit dem Arrow, beziehungsweise mit dem Flarrow, wie man das nennt, dem Flarrow-Universum, ein sehr schönes Serienuniversum gerade aufbaut. Arrow ist jetzt in der 5. Staffel, warte. Läuft schon etwas länger, war auch die erste Serie, die jetzt in dem Zuge angelaufen ist. Und ja, es ist schön wie immer. Also mir gefällt die Serie sehr schön. Warte kurz, Staffel 3. Oder war es die 4. Staffel? Ja, genau, es ist die 4. Staffel angelaufen. Und ja, also wer Comics mag oder wer diese Comics-Verfilmung, Serien mag, also Arrow entwickelt sich natürlich, hat sich jetzt schon sehr stark weiterentwickelt. Das war jetzt so in der Anfangsphase Arrow ist zu einer Zeit gelaufen, zu dem man DC und sowas noch nicht zugetraut hätte. Und The Flash ist jetzt in die 2. Staffel gegangen. Fing letztes Jahr an und hat einen etwas anderen Ton eingeschlagen. Also ist etwas heller, etwas freundlicher, etwas lustiger. Also Arrow ist sehr düster, ist ein bisschen Richtung Batman getrimmt, was natürlich auch in der Geschichte liegt, dass Arrow so aus der Frage entsprang, was wäre eigentlich passiert, wenn Bruce Waynes Eltern nicht getötet wurden oder ja erst verschwinden oder quasi gewaltsam ums Leben kommen, wenn Bruce Wayne ein erwachsener Mann ist, und das wird halt in Arrow behandelt. Also die grundsätzliche Geschichte von allem, da wird also auch nicht von der Serie gespoilert, ist, dass wie heißt er? Mr. Queen, ich habe seinen Namen vergessen, wird für mehrere Jahre auf einer einsamen Insel angespült für 5 Jahre und trainiert dann halt und wird dann halt zu einem Meisterbogenschützen und kehrt dann halt in seine Heimatstadt zurück als The Arrow und war davor halt so ein Playboy und hat sich jetzt komplett verändert. Und das ist so die grundsätzliche Geschichte. Und The Flash ist natürlich klar, ist der schnellste Mensch der Welt. Und die Serien fangen jetzt auch an, sich untereinander zu verbinden. Und es wird ja dann im Laufe des nächsten Jahres noch Legends of Tomorrow geben, also eine Ensemble-Serie im gleichen Universum, wo so ein bisschen die B-Stars dieser Serien jetzt als Team auftreten, um einen zeitreisenden Bösewicht zu bekämpfen. Also da steht uns noch viel ins Haus.
Okay, also macht DC jetzt voll, baut sein Serienportfolio quasi aus mit, was ja jetzt auch schon mit Daredevil so an. Nee, das ist ja wieder Marvel, oder?
Ja.
Das haue ich immer durcheinander.
Wobei der wird schon irgendwie auch so als Charakter schon irgendwie auch zu DC passen könnte.
Ja, ist natürlich auch von Frank Miller geprägt, wie beziehungsweise der Netflix Daredevil ist ja jetzt stark von Frank Miller geprägt worden, der ja auch The Dark Knight mehr oder weniger erfunden hat, also die Version von Batman, die wir jetzt kennen. Das ist bei...
Apropos Batman, da habe ich noch was Kurzes, was ich noch einwerfen könnte, was ich letztens gesehen habe, was ich ziemlich cool fand, so auf den ersten Blick. Weil ich gucke immer so ab und zu mal, was kommt im nächsten Jahr so für Filme raus, so um die Zeit rum. Und da habe ich jetzt was gesehen, The Killing Joke wird verfilmt.
Als Animation. Das fand
ich schon irgendwie sehr cool, so als Titel.
Als Animation? Cool. Ich habe den nämlich jetzt da liegen und ich nehme den irgendwie schon seit 3 Wochen vor, den endlich mal zu lesen, The Killing Joke. Und soll ich vielleicht dieses Wochenende mal schaffen?
Ja, es ist ziemlich düster, aber... Ja, du hat den Joker gekriegt, den wir dann bei The Dark Knight gesehen haben.
Okay, ja, cool.
Also das Gerücht ist, dass Christopher Nolan Heath Ledger The Killing Joke in die Hand gedrückt hat und hat gesagt, den Joker will ich haben.
Ah, okay. Ja. Keine Ahnung, muss ich mir unbedingt angucken. Habe ich hier liegen und muss ich jetzt endlich mal lesen.
Ja, ist ja auch eine Graphic Novel mehr, als dass es ein Comic ist.
Ja.
So, jetzt Stefan, du wolltest was zu Dr. Who sagen.
Ja, ich bin ja jetzt quasi angekommen in der Jetztzeit der Doktoren, The New Who. Heißt übersetzt, ja, ich bin jetzt wirklich auf der Höhe der Zeit, oder? Naja, nicht ganz. Ich habe es endlich geschafft, alle vorhergehenden Staffeln durchzugucken, bin jetzt quasi also ich muss jetzt wirklich die ganze Zeit auf neue Episoden warten. Also ich erstmal total schlimm finde und eine totale Umgewöhnung. Weil, vorher habe ich halt einfach Doctor Who schauen können und binge-watchen können, so viel ich wollte und so lange ich wollte und das ist jetzt vorbei. Es nervt mich ein bisschen, dass halt jetzt dauernd und ständig irgendwie Doppel-Episoden kommen. Die von letzter Woche zum Beispiel habe ich eben noch nicht gesehen, die habe ich mir extra aufgehoben, weil ich die dann eben zusammen mit der schauen will, die dann jetzt diese Woche kommt. Also die sollte heute laufen, ne? Die kommt, glaube ich, Freitag. Ja.
Nein, Doctor Who kommt immer am Samstag. Nee, schon
die
Zeit.
Kommt morgen.
Okay.
Dr. Who kommt immer Samstag schon seit, glaube ich, 1963.
Okay.
Also es ist eine klassische Samstagsserie.
Okay.
Und in iTunes kommt es dann halt immer sonntags morgens.
Genau.
Ja, ne, schon ziemlich flott. Also ich glaube, Sonntag um 1 Uhr nachts war es letztes Jahr auf jeden Fall so.
Ja, also die Mails, also ich könnte jetzt gucken, wenn ich von iTunes ständig die Erinnerungsmails komme, hey, deine neue Serie hat eine neue Episode. Das geht, glaube ich, immer in der Nacht raus noch, Sonntag oder so.
Ja, also da sind sie wirklich flott, da kann man nichts sagen.
Aber das mit diesen Doppelfolgen, das habe ich schon so das Gefühl, dass es eigentlich dieses Mal nur Doppelfolgen geben wird, wenn ich mir so die Titel angucke, wie die so heißen. Mhm.
Da hast du nicht nur ein Gefühl, das ist auch so, wenn man sich bei Track zum Beispiel die Titel anschaut, dann steht immer eine kleine 1 und 2 dahinter, um zu symbolisieren, dass das Doppelfolgen sind. Und da ist bis auf eine Folge alle Folgen dieser Staffel Doppelfolgen. Was ich eine interessante Wahl finde, weil das ist, spricht ja in die Tradition von Doctor Who rein, dass es Doppel- und Dreifachfolgen gibt. Also wer sich erinnert, die Old Who Classic Doctor Who Serien, das waren ja 20 Minuten Folgen, die dann also 4x20 Minuten waren dann immer eine Geschichte. Und ich finde es eine interessante Wahl, bin aber etwas enttäuscht von dem, was sie daraus machen. Also sie benutzen diese Doppelfolgen nicht wirklich, sondern machen das, was sie auch in einer Folge abhandeln könnten. Aber ich möchte da nicht so viele Worte darüber verlieren, weil wir natürlich unsere große Staffel 9 Nachbesprechungsfolge mit Lars haben werden.
Ja, nur noch kurz strukturell finde ich es halt interessant, dass sie jetzt das, was sie in der Staffel davor gar nicht gemacht haben, also ja, bis aufs Staffelfinale, da hatten sie eine Doppelfolge, sonst waren es ja Staffel 8 alles Einzelepisoden, dass sie das jetzt alles wieder nachholen irgendwie.
Ja, also wird sich zeigen, ich bin echt gespannt, mir gefällt eigentlich so im Großen und Ganzen, was sie draus machen und dann mehr dazu halt in der Nachbesprechung.
Ja. So, wie geht's jetzt weiter? Kleiner Moment.
Noch ein
Mythbusters genau,
steht da noch im Plan.
Genau. Das ist eine Meldung, die noch gar nicht so alt ist. Vorgestern wurde es bekannt, dass es jetzt noch eine Staffel der Mythbusters geben wird, nämlich die 14. und dann endet diese Serie.
Oh.
Wir hatten ja jetzt erst kürzlich über die Mythbusters berichtet Und es ist natürlich eine Serie, die jetzt sehr lange lief, und ich glaube, das ist jetzt auch keine Frage von Absetzung, also dass die Serie abgesetzt wurde, sondern ich nehme an, dass das eine gegenseitige Entscheidung zwischen Jamie Hyneman, Adam Savage und dem Discovery Channel war, dass sie einfach jetzt durch, wie wir schon hier besprochen haben, Tested und andere Verpflichtungen wahrscheinlich einfach sich neu orientieren wollen und auch sehen, dass man im Internet mehr reißen kann als mit einer Fernsehsendung. Und die drei anderen Mitglieder, die jetzt lange dabei waren, sind jetzt schon diese Staffel oder die Staffel, die jetzt abgesendet wurde, abgesprungen.
Ich glaube ganz ehrlich, ich glaube vielleicht auch ehrlich, dass sich das thematisch einfach auch ein bisschen totgelaufen hat. Ich meine,
das glaube ich auch.
Irgendwann kommst du halt auch mit höher, schneller, weiter nicht mehr zum Punkt, und ja, dann wird's vielleicht wirklich Zeit, dann zu sagen, ja, das war's dann. Bevor es richtig schlecht
jetzt
wird.
Mittlerweile gibt's ja jetzt auch mittlerweile schon seit 13 Jahren.
Ja,
eben.
Ja, wie gesagt, 14 Staffeln. Das kann sich durchaus blicken lassen, und es ist ja nicht so, dass die beiden aus der Öffentlichkeit verschwinden werden. Sie haben ja ihren Tested YouTube-Channel mit angeschlossener Internetseite, wo sie sich nochmal neu verwirklichen können. Mhm. Sie waren jetzt beim White House Stargazing dabei, also so einer Veranstaltung vom Weißen Haus, wo es um Astronomie und Raumfahrt ging, und da hatten sie dann auch eine Gesprächsrunde mit Bill Nye. Und ich glaube einfach, dass das eine gemeinsame Entscheidung war, dass diese Serie ganz endet, solange sie noch nicht schlecht ist.
Genau, bevor sie über den Hai springt.
Ja, also Hugh Laurie hat mal zur Absetzung von Dr. House oder zum Ende von Dr. House gesagt, dass eine gute Serie rund 8 Staffeln hat und dann anfängt, schwierig zu werden. Hm. Natürlich gibt es Ausnahmen wie Dr. Who, die sich aber natürlich auch jedes Mal wieder neu erfindet, spätestens wenn ein neuer Doktor dazu kommt oder ja, wenn der Showrunner wechselt. Also wenn man sich überlegt, es ist ja nichts mehr vom alten Doctor Who übrig geblieben. Es ist ja nur noch, es sind ja neue Leute, die dran arbeiten, neue Schauspieler. Es ist ja nur die Welt, in der sie das spielt. Und
ja, die Grundstory.
Es ist noch nicht mal mehr so viel vom quasi alten New Who da, vom neunten Doktor quasi.
Genau. Also, wir sind zwar traurig, dass die Serie endet, weil man ja immer traurig ist, wenn gute Serien enden, aber wir freuen uns auf das, was danach kommt, weil sie wahrscheinlich dann auch mehr Zeit haben werden, andere Projekte zu machen. Mhm. Und beenden damit die Serien-Updates und kommen zu unserem Hauptthema dieser Folge, und das ist The Martian, oder zu Deutsch Der Marsianer. Da war nicht sehr viel Spielraum in der deutschen Titel gegeben anscheinend. Auch der Untertitel ist eine Frage. Also im Englischen ist der Untertitel Bring him back oder Bring him home. Also bringt ihn zurück. Und im Deutschen heißt er Der Marsianer rettet Mark Watney.
Bei mir stellen sich da dann immer die Nackenhaare auf, wenn ich solche Eindeutschungen. Ich meine, The Martian hätte man gut lassen können, einfach als Titel, und ja.
Obwohl ich Der Marsianer an sich auch jetzt noch nicht so schlecht
finde. Ja, ich meine,
war ja auch der deutsche
Buchtitel. Da gab es ganz andere haarsträubende Sachen jetzt letztens.
Wo wir kurz beim Thema sind, was ich sehr gut fand in letzter Zeit, war der deutsche Titel von Inside Out. Weil alles steht Kopf. Mhm. Passt sehr gut. Also da haben sie sich mal kurz nachgedacht und einen guten Titel gefunden, weil dieses Inside Out, das Innere nach außen, das überträgt sich halt nicht gut ins Deutsche, und da haben sie eine gute deutsche Entsprechung gefunden. Also das haben sie ausnahmsweise mal gut gemacht.
Ja, hin und wieder schaffen sie das dann doch mal, aber es gibt halt wirklich echt teilweise Filme. Gut, ja, bei The Martian, da konnten sie nicht viel kaputt machen, aber
ich bring da ja immer gerne Baymax großes Robobabu.
Ja, das war ein bisschen komisch. Aber wollen wir nicht so viel über den Titel verlieren? Wir machen das, wie wir das üblicherweise machen. Wir haben einen spoilerfreien Teil und dann einen spoilerigen Teil. Im spoilerfreien Teil werden wir so ein bisschen auf den Film eingehen, ohne viel über die Handlung zu verraten, und unsere Empfehlungen abgeben. Und dann im spoilerigen Teil werden wir komplett auf die Handlung eingehen und noch mal ein bisschen was über die Realität sagen, wo ich natürlich durch meine anderen Podcast-Verpflichtungen etwas mehr drüber weiß. Aber kommen wir zur Prämisse des Films. Ist natürlich wahrscheinlich vielen schon bekannt durch Plakate, durch Promos. Es spielt in der Zukunft, glaube ich, 2026 oder so. Genau. Ares 3, 2005, genau. Nee, nicht 2026, sondern 2035 spielt das. Beziehungsweise 2036 sogar schon. Und die NASA hat es geschafft, Menschen auf den Mars zu bringen, und wir befinden uns mitten in der dritten Mars-Mission. Also es waren schon zwei Mars-Missionen davor, also so wie das bei den Apollo-Missionen waren. Man hat halt Geld für so und so viele Missionen bekommen und plant die halt jetzt entsprechend hintereinander weg. Und ja, die dritte Mars-Mission befindet sich jetzt gerade 10 Tage von, glaube ich, einem Monat auf dem Mars. Und es zieht ein starker Sturm auf, und sie brechen die Mission ab und wollen dann schnell zum Rückkehrraumschiff zurückkehren. Und währenddessen im Sturm bricht die Kommunikationsantenne ab und ja, trifft halt einen Astronauten, Mark Watney. Und alle halten ihn für tot, weil sie ihn dann auch nicht wiederfinden, fliegen zurück und treten halt die mehrmonatige Heimreise an, und stellt sich dann heraus, dass Mark Watney gar nicht tot ist, sondern nur bewusstlos ist. Und es geht jetzt darum, wie sich Mark Watney mit Wissenschaft und MacGyvertum sein eigenes Leben rettet, und wie die NASA versucht, ihn zurückzuholen. Und mehr möchte ich jetzt über die Handlung im spoilerfreien Teil gar nicht verlieren.
Einen schönen Vergleich, den ich gehört habe, ist Castaway im Weltraum.
Ja, so vor auf
Ja.
rein von der Besetzung her hat der Film ja eigentlich auch ein bisschen was Nettes, ne? Also
Von
von den
was?
Schauspielern insgesamt. Also ich meine, das kann man ja noch auf spoilerfreien Teil mit
Achso,
reinpacken,
genau.
wer wen spielt. Also Matt Damon spielt eben Mike Watney.
Genau. Mit dem spielt Mark Watney, es gibt so schöne Vergleiche. Also man hat im Laufe der letzten Jahre sehr viel Geld ausgegeben, um Mark Watney, mit
Mit
Damon
Damon.
irgendwo rauszuholen.
Ja.
Saving Private Ryan musste gerettet werden. Bei Interstellar musste gerettet werden als Dr. Man. Und jetzt muss wieder gerettet werden, oder rettet sich selber in diesem Fall.
Nur, dass er bei Interstellar die ganze Mission zum Scheitern fast
Spoiler,
gebracht hat.
Spoiler. Sag mal, Erik, du reitest die ganze Zeit auf Spoilern rum, und jetzt spoilerst du hier selber. Das will ich aber jetzt nicht auf mir sitzen lassen.
Interstellar ist aber ja auch schon ein Jahr alt.
Hallo?
Ein Jahr,
Ich hab den noch
zwei.
nicht
Das ist
gesehen.
mir,
Haha.
das ist jetzt hier mal völlig egal, Erik. Jetzt musst du hier auch mal nach deinen eigenen Standards leben. Das lasse ich mir jetzt nicht auf mir sitzen. Ich werde hier angefurzt, weil ich irgendwas verrate, was noch nicht mal gestimmt hat. Und dann spoilerst du hier einfach mal den kompletten Plot-Twist von Interstellar. Okay.
Ja,
Genug Klärsachen.
habt euch wieder lieb. Also ja,
Genau.
Schauspieler sind doch ein paar nette dabei. Sean Bean unter. Kann man das spoilern, dass Sean Bean mal nicht stirbt?
Ja, Sean Bean ist ziemlich sicher in diesem Film. Er spielt den Flight Director für die Ares-Mission, also der für den Transport sozusagen zuständig ist, also alles, was zwischen Mars und Erde passiert.
Da muss ich jetzt noch mal kurz fragen,
Sean
wer?
Bean, der hat unter
Sean
anderem
Bean.
den Boromir in Herr der Ringe gespielt, und der hat halt irgendwie in seinen Filmen immer so die Angewohnheit, dass er an irgendeiner Stelle ständig stirbt. In Game of Thrones ist er
Genau.
gestorben, eben im Herr der Ringe ist er gestorben. Ich glaube, Silent Hill hat er sogar überlebt, oder?
Ja, auf jeden Fall,
Ja.
also er stirbt in fast allen seiner Filme.
Ja, das ist halt schon so ein Running Gag geworden.
Genau. Wir haben Michael Peña, den wir aus Ant-Man dieses Jahr schon kennen.
Ich musste echt
Ant-Man.
lachen.
Der spielt einen der Astronauten, nämlich Rick Martinez. Wir haben Jeff Daniels, der spielt den Director der NASA, Teddy Sanders. Wir haben Kate Mara, die man vielleicht aus House of Cards kennt, also ich kenne sie daher, spielt auch eine Astronautin.
Der Typ aus Community.
Troy Barnes, genau, das hat mich so sehr
Genau,
gefreut, weil
Donald
er das
Glover.
erste Mal Screen Time hatte.
Donald Glover spielt einen Astrophysiker, glaube ich.
Nee,
Astrodynamiker.
Flugbahnzeug.
Ja, ich glaube Astrodynamiker
Ja,
nennt
genau,
man das.
Astrodynamik hieß es, glaube ich.
Der beim JPL, beim Jet Propulsion Laboratory arbeitet. Wir haben Chiwetel Ejiofor, den wir aus jetzt wahrscheinlich mehr bekannt aus 12 Years a Slave. Der Vincent Kapoor spielt. Was hatten wir noch mal? Was hat der noch mal für eine
Chef
Rolle
der
gehabt?
Mars-Mission.
Genau, Chef der Mars-Mission. Also da war der oberste Boss unter dem Direktor der NASA. Wir haben einen, was ist er? Glaube ich, Däne? Genau, wir haben einen Norweger, nämlich Axel Henny, der einen deutschen Astronauten spielt. Knapp daneben ist auch vorbei.
Ja. Naja, das ist
ist dieser Vogel, ja, oder?
Genau. Der genau. Hat den Vogel gespielt.
Genau. Und auch wahrscheinlich, also ich, der hat kein wirkliches Deutsch geredet, oder? Ich hab's nicht.
Ich weiß nicht, ich habe eine in
ach so, ja.
Ich habe ihn in Synchro gesehen, von daher.
Ja. Genau, also der Film ist ziemlich hochkarätig besetzt und auch hochkarätig hinter den Kulissen, nämlich Ridley Scott hat die Regie übernommen. Mhm. Der ja bekannt ist aus so Filmen wie
Alien.
Und sich da sehr hervorgetan hat. Und ja, also mich als Raumfahrt-Nerd, wenn man mich so beschreiben könnte, wenn ich den Titel schon verdient habe, hat der Film sehr große Erwartungen in mir ausgelöst. Also ich habe das Buch, glaube ich, vor knapp einem Jahr entdeckt, weil es dann damals ging halt das Buch irgendwie durch Twitter durch und alle haben geschrien, ihr müsst das lesen. Und ich habe mir das schlussendlich dann auch als Hörbuch angehört, aber das gilt ja dann auch als gelesen. Und war ziemlich beeindruckt von dem, was da ein Akkur, also wie man doch mit wirklich echter Wissenschaft auch ein interessantes Buch zusammenstellen kann und sich da nicht irgendwie einen Techno-Bubble ausdenken muss.
Ja, ist ja generell auch ziemlich interessant, wie das Buch zusammengekommen ist, ne?
Genau. Willst du dazu was sagen?
Ja, ich dachte, du holst aus, aber gut, ja, mach ich. Und zwar hat der Autor eben das Buch vorher eigentlich in Stücken oder stückenweise auf seinem Blog veröffentlicht, was sich dann eben ergeben hat, dass sich da doch eine relativ große Leserschaft gefunden hat und unter anderem eben auch Leute, die wirklich in der Raumfahrt arbeiten und die ihn dann berichtigt haben, so von wegen so, nee, du, so läuft es, so geht das nicht, das ist so und so. Und eben daraufhin hat er dann angefangen, die Sachen anzupassen und eben auch zu korrigieren, was ich irgendwie ziemlich interessanten Weg finde, so ein Buch zu schreiben, was, glaube ich, auch dem Buch wirklich gut tut, dass da eben nicht der blödsinnige Technobabble drin ist, sondern dass es halt wirklich mehr oder minder Fakten sind. Ich meine, im Endeffekt ist es trotzdem noch ein Science-Fiction-Buch und es spielt halt in der Zukunft, von daher aber so im Großen und Ganzen, ja.
Ja, es ist halt ein Buch, was aus dem Internet entstanden ist und dann hat ein Verlag entdeckt und dann das halt als echtes Buch herausgegeben und zu dem Zeitpunkt sprang dann halt alle auf diesen Fanzug auf, auf den Hype-Train auf und dann war auch ziemlich schnell bekannt, dass Fox, 20th Century Fox, sich die Rechte an dem Buch gekauft hat und Ridley Scott es verfilmt und Matt Damon die Hauptrolle übernimmt und da war es halt sehr schnell klar, dass das ein großes Projekt wird. Ja, Matt Damon.
Das kriege ich auch nie raus, ey.
Ich habe mir jetzt mal neulich...
Haben Sie übrigens letztens, ich glaube, beim Picknick am Wegesrand aufgelöst, nochmal, warum das überhaupt so ist, woher dieses
Themen eigentlich kommt. Ja, America World Police, oder?
Ja, ja. Team America.
Team America, genau.
Mhm.
Das müssen wir auch mal hier besprechen. Ich habe mir mal diese eine entsprechende Szene angeschaut, aber mir auch nicht.
Welche?
Mit Damon? Mit Matt Damon.
Ach so. Ah, dann kennst du den AIDS-Song noch gar nicht?
Nein.
Wir müssen den Film unbedingt okay. besprechen.
Genau. Es war wirklich auch in der Raumfahrtszene ein wirklich großer Hype-Train. Die NASA ist ja wirklich auf den Promo-Zug mit aufgesprungen und hat während der Veröffentlichung sehr viel Werbung für ihre eigenen Raumfahrtprojekte gemacht. Und
die haben es ja auch nötig, ne?
Ja, dann gab es halt irgendwie Andy Weir, Chats, Live-Chats und irgendwie Reddit AMA in Kooperation mit der NASA. Also die NASA hat wirklich die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und sehr viel Werbung für ihre eigenen Sachen gemacht. Ich meine, sie brauchen natürlich das Geld. Das ist gerade für nächstes Jahr sieht das wirklich nicht so rosig aus. Kann kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Für nächstes Jahr ist kein Geld für die Curiosity-Mission eingeplant.
Ja,
das ist einfach keine Null bei Curiosity.
Ja, es ist echt schlimm gerade. Also Die haben ja wirklich gerade irgendwie ihren kompletten Etat zusammengestrichen bekommen und ja, ist halt echt schade. Ja, aber
Obama hat's heute gewählt dort.
Ah, okay.
Also so schnell kommen die nicht davon. Aber ja, es sieht nicht rosig aus und ich gönne ja der NASA jede Aufmerksamkeit, die sie bekommen kann, um die Leute von ihrer Arbeit zu überzeugen.
Yep.
Und es ist ja wirklich auch ein NASA-Film. Also da spielt ja die ESA oder die internationale Gemeinschaft nur eine sehr marginale Rolle, bis auf einen Aspekt, den wir im Spoilerteil behandeln werden.
Können wir vielleicht noch mal später dazu kommen, aber das ist so ein bisschen auch, was so bei solchen Filmen gerne mal ist, was ich auch ein bisschen kritisch sehe, ist, dass es dann immer nur, ja, wir die USA, wir sind ja mit unserer NASA am Start und was da außen rum, das ist dann noch ESA und was es nicht alles gibt und private Projekte gibt, das wird gerne mal komplett ausgeblendet dann.
Ja, gut, ich meine, das hat man ja damit daran gesehen, eben bei verschiedenen Missionen, die dann irgendwie, Rosetta zum Beispiel als Beispiel, wo viele Amerikaner wirklich nicht davon gewusst haben, so was, die Europäer, die haben eine eigene Raumfahrt und die haben jetzt noch irgendwie einen Asteroiden eingefangen und harponiert und bla. Das ist, glaube ich, schon in den USA jetzt nicht so im Ereignishorizont, Also die Leute scheinen nicht wirklich zu wissen, dass es eben noch andere Raumfahrt außer der von der NASA gibt.
Also ich glaube, in der amerikanischen Durchschnittsbevölkerung ist selbst die NASA wirklich nicht so im Fokus.
Was?
Und wenn dann oft negativ.
Was, wie gesagt, schade ist.
Was kann man denn noch spoilerfrei über diesen Film sagen? Mal so eine Einschätzung. Wie hat euch denn der Film jetzt, ohne wirklich auf Einzelteile einzugehen, wie hat euch denn dieser Film gefallen? Auch im Vergleich zum Buch, Erik.
Also mir hat der Film sehr gut gefallen. Also ich würde da mal kurz einen größeren Bogen schlagen wollen.
Ja.
Und zwar, was mir generell jetzt aktuell bei den Kinofilmen gefällt, ist es so mit Space Fiction auseinandersetzen, ist, dass es in den letzten Jahren sehr viel realistischer geworden ist. Also gerade mit den letzten drei großen, wo ich Interstellar und dann auch hier Gravity und jetzt halt den Martian drunter sehe, ist halt sehr viel näher an die Realität rangerückt, als von wo es mal hergekommen ist mit Star Trek etc. Also du hast keinen Warp Drive mehr drin, du hast nicht irgendwie was jetzt von Raumschifftechnik oder so total weit draußen wäre. Also mit genug Geld wäre das wahrscheinlich, womit die rumfahren, alles baubar. Habe ich zumindest so das Gefühl gehabt. Und vor allem jetzt gerade beim Marschen. Also bei den anderen beiden Filmen gibt's immer noch genug Sachen, wo man rumnitpickern kann, aber es geht schon in die richtige Richtung.
Ja, da ist aber halt irgendwie, finde ich, schon die Frage, ich meine, hey, es ist Science Fiction, das heißt, es ist Fiktion, also warum sollte es das nicht dürfen? Also ich sehe da jetzt eigentlich nicht wirklich ein Problem damit, dass es halt unrealistisch ist. Hey, es ist Science Fiction. Gerade so Star Trek und solche Geschichten.
Naja, aber man muss ja nicht immer nur fiktionale Wissenschaft anwenden. Man kann ja auch mal eine Fiktion mit Wissenschaft machen. Also den Spieß umdrehen sozusagen.
Wobei es da, glaube ich, bei den Autoren von Star Trek doch einen guten Teil gibt, die da doch massiv auch Recherche betreiben, was es gibt, was es vielleicht auch an Theorien gibt in solchen Sachen.
Das würde ich nicht so sagen. Also es war durchaus so, dass die Autoren einfach so ein Sternchen Technobubble reingeschrieben haben, wenn sie sich jetzt nicht was ausdenken wollten. Und das hatte man dann einfach so spontan sich ausgedacht. Also gerade bei Next Generation, da darf man nicht so viel, also es sieht natürlich immer sehr logisch aus, wenn die das halt so vor sich hin brabbeln. Aber gerade auch bei Gravity oder bei jetzt Interstellar sehr deutlich, ist da viel mit der echten Wissenschaft im Argen. Und da gibt es gerade bei Interstellar viel zu kritisieren an der Wissenschaft, die da als echte Wissenschaft verkauft wurde.
Ja, und bei den Martian ist es aber halt eher so, dass du guckst, wie ist die aktuelle Technik und extrapolierst das bloß auf ein paar Jahre in die Zukunft jetzt quasi. Und das finde ich schon auch gut, den Ansatz. Deswegen gefällt mir auch russische hier Fantastik so gut. Ich habe jetzt dieses Jahr Menschen wie Götter gelesen und das geht auch so in die Richtung.
So Stanislav Lem und solche Zeug, ne?
Ja, aber ich glaube, der ist nicht direkt russische.
Stanislav Lem ist Pole.
Der ist nicht direkt Russe, sondern Pole, aber er fällt halt auch mit in die in das Genre rein, könnte man.
Ich glaube, wir können da ziemlich sicher von sowjetischer Fiction oder Science Fiction reden, dann sind wir auf der sicheren Seite.
Kommunistische Science Fiction.
Vorsicht. Ja. Es war, Sowjetunion war nie Kommunismus. Hat auch nie behauptet, Kommunismus zu sein.
Okay. Habe ich anders in Erinnerung?
Die Sowjetunion hat immer angestrebt, in den Kommunismus eines Tages einzutreten, überzugehen. Aber Zeit ihres Bestandes war sie immer sozialistisch.
Ja.
Genauso wie die DDR.
Ja, der Arbeiter- und Bauernstaat.
Genau.
Und um jetzt den Bogen zurückzukriegen zur Bewertung, also wie gesagt, mir hat das sehr gut gefallen und ich würde auch empfehlen, den Film so schnell wie möglich noch zu gucken, wenn er noch im Kino ist. Also das ist wirklich ein Erlebnis, was man im Kino sehen will, vielleicht sogar in 3D. Das hat mir auch, im 3D kam das sehr gut rüber. Das ist zum Glück jetzt mittlerweile auch so, dass man mittlerweile nicht mehr so immer sich noch übers 3D unterhalten muss, weil das meist jetzt gut umgesetzt ist und nicht mehr so wie in den Anfangsphasen, wo dann noch die Bilder sich aufgelöst haben irgendwie.
Ja, ja. Also es wird deutlich besser. Die Filmemacher kommen da mit dem 3D-Zeug langsam echt. Ist mir übrigens auch aufgefallen jetzt, um da kurz nochmal reinzukretschen wegen dem 3D-Zeug. Beim Trailer zum letzten Hunger Games-Film. Ich fand gerade die 3D-Effekte dabei sehr, sehr angenehm und sehr, sehr gut gemacht.
Ja, also ich bin ja mittlerweile sehr kritisch gegenüber 3D eingestellt.
Ich sag mal so, der erste Hype ist halt jetzt langsam ein bisschen abgeklungen, wo halt ständig irgendwie Sachen in Richtung Kamera geworfen wurden. Und es wird halt jetzt, es hat was mittlerweile was Normales angenommen, dass es halt nicht mehr so übertrieben eingesetzt wird.
Ich sehe einfach den Nutzen nicht. Also ganz wirklich, es schadet den Film wirklich nur, wenn 3D eingesetzt wird, weil einfach die Strahlkraft des Bildschirms oder der Leinwand dadurch stark abnimmt, dadurch, dass man eine Art Sonnenbrille auf hat. Dass auch viele Projektoren, wie ich schon immer schon öfters hier in der Sendung ausgeführt habe, viele Kinos einfach nicht ordentlich dieses 3D machen können, sondern das nur so halblebig dahin klatschen. Und also ich versuche 3D zu vermeiden, wo es geht, aber mittlerweile ist es auch leider so, dass gerade bei so großen Filmen wie jetzt bei The Martian es nicht möglich war, den nicht in 3D zu sehen. In der ersten Woche oder zweiten Woche auf jeden Fall. Jetzt geht das, aber jetzt interessiert es mich nicht mehr.
Jetzt hast du ihn eh schon gesehen.
Genau.
Mittlerweile sind es ja eher fast schon Ausnahmen, wo es mal nicht mehr 3D ist bei solchen großen Produktionen. Zum Beispiel dieses Jahr Mission Impossible war ja auch bloß in Anführungszeichen 2D.
Ja.
Ja, es gehört halt mittlerweile dazu. Prinzipiell meine Einschätzung zu dem Film, zu The Martian. Ich fand ihn echt saugut. Mir hat er echt gut gefallen. Ich fand ihn spannend. Insgesamt ziemlich rund. Wie gesagt, mit dem 3D hat mich auch nicht gestört. War auch stellenweise auch recht nett. Sind ein paar nette Lacher drin. Und ja, ist ein ziemlich unterhaltsamer Film und ich würde mich da auch mit Erik anschließen. Das ist ein Film, den sollte man tatsächlich wirklich im Kino sehen, weil da braucht es halt einfach die fette Anlage und die große Leinwand.
Ja, das würde ich auch sagen und ich glaube, wir können jetzt so langsam in den Spoiler-Teil übergehen, oder?
Ja, sollten wir.
Also, ist glaube ich klar geworden, alle, die den Film noch nicht gesehen haben, dass wir ziemlich überzeugt von dem Film sind und den wahrscheinlich mehr oder weniger vorbehaltslos empfehlen können. Ja, Erik?
Was vielleicht noch in den spoilerfreien Teil reingehen können, ist, weil wir haben ja jetzt schon so ein bisschen das Buch angesprochen und ich würde aber auch sagen, dass man den Film auch sehen kann, ohne dass man das Buch gelesen hat.
War relativ.
Das fehlen dann jeden zwar Fall ein oder die andere Stelle, aber das tut jetzt nichts, nicht Not. Also man hat schon den wichtigsten Teil drin.
Ja, das ist ja.
Und alles, was gezeigt wurde, ist auch akkurat.
Ja, es ist halt häufig so, ne, dass dann solche Buchadaptionen dann eben dann hier und da Sachen verlieren oder Sachen dazugeschrieben kriegen. Siehe Herr der Ringe und Hobbit und so. Aber ja, nee, also ich fand ihn auch ohne das Buch gelesen zu haben wirklich gut. Also kann man machen.
Okay, dann gehen wir jetzt in den Spoiler-Teil über. Achtung, Achtung. Hier wird gespoilert.
Alle Nicht-Spoiler-Besucher bitte jetzt aussteigen.
Genau, wir hören uns dann beim nächsten Kapitel wieder. Ich würde mal sagen, wir fangen an mit den Vergleichen zum Buch. Weil, also, wenn dich das nicht stört, Stefan,
Nö,
aber
immer damit.
einen ganz großen, ja, Teil, den sie rausgelassen haben, aber ich glaube einfach nur, damit der Film nicht irgendwie 3,5 Stunden lang wird, ist, dass im Buch Mark Watney zu einem Zeitpunkt den Kontakt zu NASA wieder verliert, weil er durch einen Kurzschluss Pathfinder grillt und unbenutzbar macht. Und dann auf seiner Reise zum Ares 4 Landeplatz in einen Sturm reinfährt, ohne dass er es bemerkt, weil die Marsstürme so sich so graduell verstärken. Und wenn man das bemerkt, dann schon zu spät ist, um wieder rauszufahren. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie das aufgelöst wurde. Auf jeden Fall hat man immer das Hin und Her. Man sieht, die Leute bei der NASA sehen das natürlich, aber haben keine Möglichkeit, das Mark Watney mitzuteilen. Und das
Im
wurde
Buch
jetzt.
haben sie es, ich kann das kurz erklären, weil ich habe es erst
Ja, genau.
letztens gehört, lesen quasi. Im Buch haben sie es so aufgelöst, dass das Watney halt irgendwann feststellt, dass die Leistung seiner Solarmodule halt einfach abnimmt. Und das aber gerade noch so wahrscheinlich rechtzeitig, und dann stellt er halt so drei Solarmodule triangular auf irgendwie, um zu gucken, aus welcher Richtung es schwächer wird, und hat dabei schon die ganze Zeit so im Hinterkopf, das könnte ein Sturm sein.
Ah, okay.
Und dann versucht er halt rauszufinden, in welcher Richtung der Sturm ist und wie er dann weiterfahren kann.
Und ich glaube, das ist wirklich der größte Teil, der aus dem Buch rausgelassen wurde. Der Rest ist wirklich mehr oder weniger eins zu eins übernommen, teilweise sogar dialoggetreu.
Sogar Gags.
Ja, sogar, also dieses mit In Your Face, Neil Armstrong und Science the Shit Out of It.
Ja, nee, oder solche Geschichten eben wie das Elrond-Projekt.
Genau, das Elrond-Projekt.
Das ist so großartig. Ich habe so lachen müssen.
Besonders weil
Sean Bean eben.
Sean Bean dann irgendwie noch einen Witz drüber macht, und
Ja,
das
ja.
war ja.
Das ist so, ja, das muss man, also wir sind ja im Spoiler-Teil, deswegen können wir das jetzt auch machen. Der Astrodynamiker, der da eben so ein cooles Manöver da rausfindet, wie
Das
man.
Rich Parnell-Manöver hat es auch gleich nach sich selber
Ja,
benannt.
klar. Ich meine, warum auch nicht, ne? Ja, der geht halt dann zu NASA und zu den entsprechenden Leuten und erklärt ihnen das, was er sich da ausgedacht hat und wie man den Mark Watney da eben schneller retten könnte. Und jedenfalls haben sie das Ganze eben das Elrond-Projekt genannt, weil das halt so geheimes Treffen und bla und so. Das ist halt doppelt lustig gewesen, eben wo Sean Bean mit in dem Raum saß und dann eben auch noch einen Witz so reißt, so von wegen, ja, das muss man doch wissen und es ist halt noch irgendwie die PR-Managerin da von der NASA dabei und die versteht es halt
Und die
erstmal
hat
gar
keine
nicht.
Ahnung von Herr der Ringe.
Wen hat Sean Bean gespielt?
Ja,
Boromir,
Boromir
oder?
im Herr der Ringe.
Ja.
Dann hätte es nur noch die Krone draufgesetzt, wenn er irgendwas mit nur One Simply gesagt hätte.
Ganz so weit
Also
haben sie es
irgendwie einen
nicht.
Witz hat er gemacht, von wegen, dann bin ich aber, und ich weiß nicht, es war,
Das.
er hat nicht gesagt, dann bin ich aber Boromir, das wäre natürlich cool gewesen.
Nee, was aber da eine lustige Geschichte zu dem eben Gag ist, ist, dass der Gag eben schon so im Buch gestanden hat und eigentlich Ridley Scott den sogar rauslassen wollte, wo man ihm dann wirklich, also man musste wohl Ridley, er meinte einfach, ja, das ist jetzt zu auffällig und wenn dann Sean Bean da sitzt und so. Man konnte ihn am Schluss aber überreden, den Gag halt drin zu lassen, was halt echt saugut gekommen ist. Dann bin ich aber, hat aber glaube ich, der Director of the, also der NASA-Chef da dann gemeint. Und ich hab den Namen vergessen.
Also im Film heißt er Teddy Sanders, und der Schauspieler heißt Jeff
Nee, ich meine
Daniels.
den Namen, den er aus dem Herr der Ringe gesagt hat. Den habe ich halt komplett vergessen. Und
Ja, das war irgendwie so ein komischer,
das
so
war
was, was
irgendein.
jetzt nur Stephen Colbert wüsste.
Also das war halt irgendein Elb oder eine Elbin
Ja,
oder.
genau.
Ne?
Ja. Ja,
Ja,
das
also.
war also wirklich das. Also vom Buch waren sie ziemlich nah dran. Das ist natürlich, also Andy Weir war auch sehr eng in die Produktion des Filmes mit eingebunden und hat wahrscheinlich auch gesagt, okay, das könnt ihr rauslassen, das ist nicht so wichtig für die Dramaturgie des Filmes.
Ja, was mir halt noch aufgefallen ist, ist, dass auf dem Weg relativ viel rausgelassen wurde. Auf dem Weg zum MLM quasi dann.
Ja.
Und dann, das hätte aber den Film wahrscheinlich dann wirklich noch gestreckt. Im Buch ist dann noch so eine Passage drin, wo er zum Beispiel versucht, in so eine Düne runterzufahren und dann sinkt das eine Rad ein und er überschlägt sich dreimal und dann muss er erstmal wieder gucken, wie sieht es denn jetzt aus und alles wieder fixen und ja.
Ja gut, aber der Film war ja generell schon relativ lang, ne? 144 Minuten Spielzeit ist schon echt heftig. Also.
Ja, ich glaube, sie sind da wirklich in einen Anschlag gegangen, was Fox oder 20th Century Fox war bereit war, irgendwie an Geld für die Spiellänge auszugeben.
Bin ich mal gespannt, vielleicht kommt ja irgendwann noch ein Director's Cut bei rum und wo solche Szenen dann vielleicht dann wirklich noch drin sind, weil sie vielleicht sogar gedreht worden sind und ja, aber dann einfach im Endschnitt rausgeflogen sind, weil es halt dann zu lang fürs Kino war.
Ja. Soll ich mal auf was mich gestört hat in dem Film,
ja,
ein wahrscheinlich der größte Kritikpunkt, den ich habe, ist das Ende. Weil das Ende haben sie komplett dazu erfunden. Das Buch endet an dem Punkt, wo Mark Watney im Raumschiff ist und es sicher ist, dass er gerettet wurde, dann endet das Buch. Und diese ganze Geschichte, wo er dann wieder auf der Erde ist und unterrichtet und all das wurde dazu erfunden.
Ja,
das fand ich jetzt aber irgendwie gar nicht so kritisch. Also das ist wahrscheinlich so ein bisschen auch das an Hollywood geschuldet, denke ich mal, dass man den Film jetzt nicht an der Stelle enden wollte, sondern irgendwie noch so ein Feel-Good-Ende quasi hier hinten ranbauen wollte.
Ja, typisch
ja, Hollywood. Nee, mit der Aussage, dass das mein größter Kritikpunkt ist, das heißt einfach, dass ich keine wirklich, also das zeigt, wie gut ich den Film finde, dass das wirklich das Einzige ist, was mich gestört hat in dem Film.
Ja.
Neben den ganzen wissenschaftlichen Fakten, aber kommen wir später zu.
Ja. Also klar, also das ist dann quasi schon wieder Meckern auf hohem Niveau. Ne?
Ja. Erik?
Ich hätte einen Punkt zum Schauspiel erstmal noch. Also Mark Watney wird ja gespielt von
Matt Damon.
Matt Damon. Und was mir am Ende aufgefallen ist, aber ich weiß jetzt nicht, ob das bloß Effekte sind oder ob er es wirklich gemacht hat, ist ja, dass er im Verlauf des Films zum Ende zu auf dem Mars ganz schön abnimmt.
Das ist großartig.
Da sieht man ihn ja quasi einmal in so einer Oberkörperfreiszene, wo schon die Rippen rausgucken und da habe ich mich dann wirklich gefragt, hat Matt Damon sich jetzt wirklich so weit abgehungert oder sind das Effekte?
Wisst ihr da was dazu? Da weiß ich nichts dazu, aber es wird halt schon relativ deutlich gemacht. Also du siehst ihn halt am Anfang, wo er sich halt auspackt, wo er eben noch das Stück Eisen im Bauch stecken hat und dann sieht man ihn halt Oberkörper halt schon ordentlich fit und gut beisammen. Und ja, eben im Verlauf des Films magert er dann halt so krass ab und hat halt auch andere Mangelerscheinungen, dass er eben, ja, also man sieht halt, dass er solche Läsuren und so ein Zeug dann hat, wo eben wahrscheinlich irgendwo bestimmte Vitamine oder sowas fehlen, was glaube ich so bei Seefahrern früher häufiger vorgekommen ist.
Da gibt es dann auch im Buch sind dann auch so schöne Beschreibungen drin, welche Beschränkungen er denn jetzt alle hat. Zum Beispiel unterwegs, dass er dann Mars-Kaffee trinkt, was heißes Wasser mit einer Koffeintablette ist. Und dann muss er sich noch weiter eingrenzen, dass er nur noch heißes Wasser trinken kann, weil eben die Koffeintabletten ausgehen.
Ja gut, das heißt...
Also, ich habe hier gerade ein Interview oder einen Artikel darüber gefunden. Und Matt Damon hat es Ridley Scott angeboten. Er hat gesagt, ich kann irgendwie 30, 40 Pfund abnehmen. Das habe ich schon vorher gemacht für Filme. Und Ridley Scott hat gesagt, nee, Zitat, fuck that. Daraus kann man wahrscheinlich schließen, dass das alles oder mehr oder weniger viel im Computer gemacht wurde mit dem Gewicht.
Ja, oder sie haben halt dann irgendwie Body Double genommen.
Ja, also ich glaube, es ist offensichtlich, dass er nicht diese 30, 40 Pfund in echt abgenommen hat.
Ja, aber so ist mir auch aufgefallen, also fand ich wirklich ein schönes Detail drin. Ich glaube schon, dass sie viele Sachen aus dem Buch halt trotzdem drin haben, jetzt nicht so im Detail erklärt, aber dass eben so, ja, Sachen gehen halt so Nike, wie zum Beispiel, hey, das Ketchup ist mir vor 20 Tagen ausgegangen, solche Geschichten. Ja, also du hattest das schon drin, in Teilen, aber halt mehr so als Detail in dem Nebensatz mehr so.
Ja. Soll ich mal was zum wissenschaftlichen Standpunkt sagen?
Ja, unbedingt.
Also, das ist ja immer die Frage, was sagen Leute, die davon Ahnung haben dazu? Und es gibt ja das NASA Spaceflight Forum, was so das wichtigste Forum für Raumfahrt-Nerds und Leute ist, die wirklich in dem Bereich arbeiten. Und es gibt einen sehr langen Thread zu The Martian, wo sie sich halt darüber auslassen, über ganz viele verschiedene Aspekte. Was die Leute dort gestört hat, war zum Beispiel, wir haben ja, sehen mal ja den Start einer angeblich chinesischen Rakete, die ja dann diese Versorgungsmission für das Ares-Raumschiff ist. Und das war keine chinesische Rakete, sondern eine Atlas V, eine amerikanische. Und was ist dann noch passiert? Ja, also es war einfach ein Footage von einem echten Raketenstart von der Vandenberg Air Force irgendwie, also ist glaube ich der einzige Raumfahrtbahnhof an der Westküste der USA. Und da war halt ein Atlas V ohne Booster und die da hatten sie halt das Video davon und das haben sie dann eingespielt, als es angeblich um die chinesische Rakete gehen soll, weil einfach, sagen wir mal so, hochauflösende Aufnahmen von chinesischen Raketenstarts sind schwierig dran zu kommen, wenn man jetzt nicht wirklich die Chinesen drum anbetteln will.
Wie hast du denn jetzt, und das dann für einen Hollywood-Film, ja.
Obwohl ja nicht schlecht bei wegkommen, aber trotzdem. Was noch war, die Iris-Versorgungsmission, die ist ja dann explodiert und man hat beim Start gesehen, dass diese Iris sollte auch ein Atlas V sein, was ja jetzt nicht das Problem sein soll, das kann ja durchaus sein, obwohl die Atlas V hoffentlich 2035 nicht mehr benutzt wird. Aber die Explosion war dann eine Delta-3-Rakete, weil sie, da haben sie einfach ein Footage, also Filmausschnitte von der echten Explosion von einer Delta-Rakete benutzt und die hat dann die eine Rakete die andere Rakete gestunt-doubled. Also die hat das weißt 5 du, macht ihre eigenen Stunts nicht selber.
Weißt du, an was mich diese Explosion erinnert hat, schon beim Lesen und jetzt dann auch nochmal im Film? An dieses, war das SpaceX?
Ja.
An dieses Ding, was dieses Jahr auch dann quasi nach dem Start, was es dann zerrissen hat.
Ja, ich glaube, die solche Raketenexplosionen sehen mehr oder weniger gleich aus. Also ich glaube, den großen Feuerball gibt es da nicht so wirklich. Also wenn man sich auch mal, was war es?
Space Shuttle?
Challenger? Mhm. Ja, eine Challenger-Explosion anschaut, da gibt es halt keinen großen Feuerball, sondern das ist einfach so eine weiße Rauchwolke, wo es dann einfach mal Puff macht.
Dann ist kaputt. Was vielleicht auch dran liegt, dass man da...
Außer wenn die halt wirklich auf dem Launchpad explodiert, wie ja. Es jetzt halt beim Zyngos-Frachter vor einem Jahr der Fall war.
Was aber vielleicht auch dran liegt, dass man halt prinzipiell jetzt nicht neben einer startenden Rakete herfliegt und da relativ nah dran ist, um das alles so sauber zu sehen. Das heißt, es ist ja in meisten Fällen dann irgendwie mit ewig großen Teleobjektiven gefilmt beziehungsweise fotografiert. Und also man sitzt halt selten neben einer startenden Rakete. Vor allen Dingen während, oder beziehungsweise also nach dem Start. Ne? Weil die sind ja dann doch relativ schnell.
Ja, es ist halt einfach so, da explodiert halt ein Wasserstofftank und irgendwie ein Kerosintank oder ein Sauerstofftank und das brennt halt nicht, wenn es halt nicht im richtigen Verhältnis eingespritzt wird. Und Kerosin ist ja auch nicht brennbar, so einfach so, sondern nur, wenn es halt im richtigen Verhältnis mit Sauerstoff eingespritzt wird.
Mhm.
Und da wird ja irgendwie kein pures Öl benutzt, was dann einfach anfängt zu brennen unkontrolliert.
Ja, klar. Also das ist ja Sinn und Zweck der Geschichte, das Ganze so kontrolliert wie möglich zu machen.
Ja. Erik?
Was ich ziemlich krass fand im Film zum Beispiel, wo ich mir gedacht habe, geht das wirklich jetzt, wo sie die Bombe gebaut haben aus Zucker und Sauerstoff?
Ja, geht.
Das hat geht. Das wirklich so einen Impact, wenn man Zucker und der Sauerstoffatmosphäre
verbrennt? Die haben da noch ein bisschen mehr drin gehabt als nur Zucker und Sauerstoff. Es gab mal eine ganze Weile, also nicht, dass wir jetzt hier irgendwie Bombenbauanleitungen geben würden, aber es gab eine ganze Weile wohl ein Pestizid oder Unkraut, ein Unkrautvernichtungsmittel. Wenn man das im richtigen Verhältnis mit Zucker mischte, dann hat das eine ziemlich explosive Mischung gegeben. Mhm. Also ja, funktioniert tatsächlich.
Ja, was noch ein ganz großer Kritikpunkt ist, dass der Sturm viel zu stark war, weil der Mars einfach nicht so viel Atmosphäre hat, dass er so einen Sturm produzieren könnte. Also die Marsatmosphäre ist irgendwann mal flöten gegangen. Da gibt es jetzt noch so Gasspuren im Weltraum um den Mars herum. Aber der Mars hat einfach eine wesentlich dünnere Atmosphäre, was auch dieses Problem mit dem, das flüssige Wasser auf dem Mars, das liegt nicht daran, dass es so selten vorkommt oder man nicht weiß, ob es überhaupt vorkommt. Das liegt nicht daran, dass es zu kalt oder zu heiß ist, sondern dass die Atmosphäre keinen genug hohen Druck aufbauen kann und dass ja, wenn nicht genügend Druck da ist, dann das Wasser nicht flüssig werden kann, sondern sofort verdampft oder gefriert. Also dieser Trippelpunkt.
Taupunkt.
Und genau, nee, Trippelpunkt.
Ah, okay.
Das ist, und wenn unter einem, wenn es gibt einen Punkt unter einem bestimmten Druck, wo Wasser gleichzeitig flüssig, fest und gasförmig ist und immer hin und her schwankt.
Krass.
Und das passiert ja auf der Erde nicht, also nicht in der Natur, aber auf dem Mars wird da das Normalnull dran festgelegt. Also dort, wo, also umso höher man ist, umso dünner wird die Atmosphäre, umso tiefer man geht, umso dichter wird die Atmosphäre. Und an einem bestimmten Punkt ist halt die Atmosphäre, hat ja einen so bestimmten Druck, dass bei normaler Marstemperatur das Wasser gleichzeitig fest, flüssig und gasförmig ist. Und alles darunter wird halt dann fest. Und alles darüber halt gasförmig. Und deswegen ist es das mit dem flüssigen Wasser auf dem Mars eine Frage des Druckes. Und deswegen kann dieser Sturm so, es ist sehr unwahrscheinlich, dass so ein starker Sturm vorkommt, weil einfach nicht genug Luft da ist, um da irgendwas zu verwehen.
Was mir aber gerade.
Und zu dem Thema Wasser auf dem Mars gibt es ja dann noch so eine Episode bei diesem anderen Podcast da.
Genau.
Was mir noch aufgefallen ist, wo mir direkt eingefallen ist, ja, da will ich den Christopher mal fragen, war noch der letzte Punkt bei der Rettung, nämlich dass er sich den Handschuh aufsticht und dann quasi mit dem Druck dann Ironman-artig davonfliegt. Nee, oder? Also das dürfte so ein Punkt sein, das geht, glaube ich, so nicht, oder?
Also, ob es physikalisch geht,
Also
ist.
physikalisch, ja, klar, logisch, du erzeugst einen Rückstoß. Logisch, aber mehr so von, ja, du stichst ein Loch in den Raumanzug, ist halt schon eine ziemlich beschissene Idee. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel Luft so ein Raumanzug da jetzt hat. Von daher.
Also, da würde ich einfach mal Benefit of the Doubt geben und sagen. Also, ja, es war, also das ist auch so eine Sache, wo viele Leute sagen, das war jetzt ein bisschen schwachsinnig. Erik, ich weiß gar nicht mehr, kam das im Buch auch vor?
Ja, das Ding mit dem Luftdruck erklärt worden ja ziemlich als erstes
Nee, das
quasi
mit dem
mit
Anzug.
wie, ja, also das ist ja quasi ein Problem, wo dann ein Loch in dem Anzug ist und dann
Nee, ich
Luft nicht
rede von
reicht
da, wo der
und
dann von der Kapsel quasi in das andere Raumschiff übersetzt und sich da den Handschuh zersticht, dass er dann quasi.
ja, das meine
Ah,
ich ja
okay.
auch. Er nimmt da den Handschuh dann als Düse und das sollte ja eigentlich zu einem Druckabfall führen.
Ja.
Das erklärt worden ja aber ganz am Anfang im Buch, wie quasi die Anzüge mit genug selbstregulierenden Sachen ausgestattet sind, dass sie erstmal immer wieder frisch Sauerstoff und Stickstoff reinflatten, damit hier quasi der Druck immer aufrechterhalten wird. Und die Tanks müssen wahrscheinlich auch groß genug sein, weil am Anfang hat er ja ein viel größeres Loch, wo er da auf dem Mars liegt und dann hat er
Ja, also
quasi
das
fast
ist.
keinen Sauerstoff mehr, aber ja, hat trotzdem noch genug Atmosphärendruck da drin, weil das immer mit Stickstoff aufgefüllt wird.
Also ich sag mal, diese Anzug-Rumpflieg-Geschichte ist fraglich. Generell diese ganze Szene, was auch Leute gesagt haben, das Seil, an dem sich die Commander Lewis festmacht, das ist nichts, was die NASA tatsächlich einbauen würde. Also da wäre so ein richtiger Tether, also so ein richtiges Lebensseil, was dann an so einen Raumanzug dran geschraubt wird, das ist meistens wesentlich dicker und nicht einfach nur so ein Nylon-Slackline. Also das ist nichts, was die NASA irgendwie in ihre Raumschiffe einbauen würde.
Diese Seilsituation, die ganze Szene hat mich doch dann wieder sehr an Interstellar stellenweise, an Gravity stellenweise erinnert,
Ja,
weil da
das war die
hat man ja
Gravity-Szene.
genauso eine Nummer drin.
Ja. Also ich würde mal sagen, bei dieser Rettungsaktion darf man nicht so viel nachdenken über die physikalischen Eigenschaften, was man da sieht.
Jo,
Ja,
ähnlich wie,
es ist
hey,
einfach.
ich baue mal alles Mögliche von dieser Raumkapsel ab, damit sie leichter wird, aber gut, okay, Aerodynamik, scheiß auf Aerodynamik, ne, also.
Das ist halt der Vorteil an Mars. Da ist so wenig Luft, dass
Stimmt.
Aerodynamik wirklich nicht so die Rolle spielt wie auf der Erde.
Ja, stimmt. Ja, ist ein Punkt.
Deswegen könnten sie ihn ja auch quasi in einem Cabrio
Ja, genau, das
hochschicken.
meinte ich.
Genau, dieses Cabrio hochfliegen, das geht halt wirklich nur, weil die Marsatmosphäre wirklich sehr, sehr dünn ist. Also ich glaube, also der Frank wird mich wahrscheinlich wieder verschlagen, wenn ich was Falsches sage, aber kommt ein Zehntel der Erdatmosphäre oder sowas? Kommt auch auf die Jahreszeit an. Also da der Mars hat sehr starke Luftdruckschwankungen.
Ja gut, stimmt, das ist ein Punkt.
Ein weiterer Kritikpunkt. Ja, Erik,
was ich dich ja schon mal gefragt hatte, weil wir waren ja gerade bei der wissenschaftlichen Akkuratheit, war hier, wie ist denn das jetzt überhaupt mit den Ares-Missionen, ob da was geplant war? Und du hattest damals gesagt, von wegen, unter Bush wäre da mal was geplant gewesen mit Ares-Missionen.
Ja, also die Ares war ursprünglich mal eine geplante Rakete. Also es war so, nach dem, es gab ja zwei Space Shuttle Disaster. Es gab Challenger in den 80ern und dann, glaube ich, das Raumschiff Discovery, was beim Wiedereintritt war doch 2003 oder so. Also irgendein Raumschiff ist, ein Space Shuttle ist beim Wiedereintritt verglüht, weil es beim Start Hitzekacheln verloren hat und das man nicht bemerkt hatte, während es im Weltraum war und dann einfach explodiert ist beim Wiedereintritt. Und das hat natürlich dem Raumfahrtprogramm einen ziemlich starken Schlag versetzt und Bush wollte da so ein bisschen davon ablenken von dieser ganzen Space Shuttle-Thematik und hat ein neues Raumfahrtprogramm angedacht, nämlich das Constellation Program, was die Menschen wieder oder den Amerikaner zurück zum Mond und dann subsequent zum Mars bringen sollte, was dann Obama in seiner Administration eingestellt hat. Und was davon übrig geblieben ist, ist das, was jetzt die NASA gerade macht, nämlich sie entwickelt das SLS, das Space Launch System. Das ist eine neue große Rakete, die auch wieder Menschen in den Weltraum bringen kann, was ja die NASA zurzeit nicht kann. Und dieses SLS mit dem Orion-Raumschiff, was quasi an der Spitze sitzen soll, soll dann auch die Menschen zum Mars bringen. Also diese SLS soll dann auch interplanetar fliegen. Oder ein Raumschiff, was aus SLS-Teilen zusammengesetzt wird. Also man geht davon aus, dass es dann halt erst im Weltraum zusammengesetzt wird und dann zum Mars fliegt, wie auch die Ares, also dieses Ares-Raumschiff, was wir im Mars sehen, das ist ja ein Raumschiff, was ja die ganze Zeit irgendwie im Orbit rumsitzt und dann halt für alle sechs Ares-Missionen benutzt wird. Und ja, also ich sag mal so, was da dargestellt wird, das war so ein bisschen heile NASA-Welt. Also wir hatten keine offensichtlich kommerziellen Partner, also nicht so, dass sie erwähnt wurden. Wir hatten keine internationale Kooperation, außer dass da halt dieser ESA-Astronaut von Deutschland rumhockt. Und das wird so nicht passieren. Es ist eher wahrscheinlicher, dass die Chinesen die ersten Menschen auf dem Mars werden oder dass es eine internationale Kooperation wird oder dass es eine Firma wird, die das macht. Also es ist wahrscheinlicher, dass wir dann 2035 eine Zusammenarbeit von der ESA, dem chinesischen Raumfahrtprogramm und der NASA und dann noch ganz vielen Firmen, die dahinter stecken, haben werden und dass das halt nicht dann heißen kann, okay, die NASA hat das jetzt gemacht oder die ESA hat das gemacht, sondern das war ein hoffentlich internationaler, weltweiter Erfolg.
Daraus könnte man ja aber auch schließen mit dem, wie sie es so machen in dem Film, dass das so, wie sie es umgesetzt haben, gar nicht so die Riesenraketen benötigt, oder? Das Space Shuttle quasi, oder wie man es jetzt nennen will, kann man mit mehreren Raketen hochbringen und dann oben zusammenbauen und dann muss man ja bloß noch die Leute dahin bringen und wieder zurückholen.
Du hast aufmerksam den Countdown-Podcast gehört, merke ich. Ja, also was Franks Kritik an dem SLS ist, dass dass man diese SLS gut dazu benutzen kann, große Teile in den Weltraum zu bringen, also irgendwie große Raumschiffteile, aber um Menschen in den Weltraum zu bringen, geht auch eine kleine Rakete und dass man halt eine große Lastrakete baut und dann kleine Menschenraketen und dass man dann auch kein Man-Rating, also so nennt man das, wenn eine Rakete für menschliche Benutzung zugelassen ist, dass man das auch gar nicht dann für das SLS bräuchte und sich auf andere Sachen konzentrieren könnte. Also ich sag mal so, was bei The Martian an Raumfahrtpolitik oder an Raumfahrtzusammenarbeit dargestellt wurde, das ist Raumfahrt in den Grenzen von 2015. Und ich hoffe, dass wir 2035 wesentlich weiter sind bei der Zusammenarbeit. Also dass die Chinesen da ihre Rakete für eine amerikanische Mission aufgeben, das war schon das höchste der Gefühle. Und das hat mich ein bisschen enttäuscht, dass man da nicht visionärer ist. Aber ich meine, Endeavour kann auch nur so viel gute Arbeit leisten.
Ich habe jetzt gerade übrigens nochmal wegen der Marsatmosphäre nachgegoogelt, beziehungsweise auf Wikipedia umgeschaut. Und ja, das ist doch noch massiv viel, viel weniger, was da auf dem Mars an Atmosphäre da ist. Mal im Vergleich, also die Erde hat im Durchschnitt 1013 Hektopascal Druck. Ja, und der Mars, der hat dann da gerade mal 6,36. Also, das ist schon ein ganz ordentlicher Unterschied. Also Wikipedia schreibt, der Luftdruck der Marsatmosphäre würde ungefähr der Erdatmosphäre in 35 Kilometer Höhe entsprechen. Also, ja, das ist schon ordentlich weniger.
Ja.
Auf der anderen Seite hast du dann wenigstens, wenn du auf dem Mars landen wirst, keine Probleme mit Verglühen oder
so. Ja, dafür kannst du dir aber auch zum Beispiel Fallschirme schenken.
Doch. Ja? Also du hast Probleme mit dem Verglühen. Das ist ja der Witz. Der Mars hat gerade noch so viel Atmosphäre, dass wieder Eintrittshitze ein Problem darstellt. Deswegen ist ja auch Curiosity in dieser großen Eierschale angekommen. Also wer sich ein bisschen mit der Curiosity-Mission auskennt, wie ich das tue, also das ist ja wirklich ein Riesenteil gewesen. Also Curiosity ist ja an sich schon so groß wie ein VW-Bus. Das haben sie dann nochmal in so eine Eierschale gepackt, weil man ein Hitzeschild braucht. Weil einfach der Mars gerade noch so viel Atmosphäre hat, dass das doch ziemlich warm wird. Also so warm wird, dass da Geräte nicht einfach der puren Luft ausgesetzt werden können, sondern dass man da irgendeine Art Hitzeschild braucht. Auch wenn es wesentlich dünner ist, als was man braucht, wenn man in die Erde eintreten will. Aber es stellt auch immer noch ein kleines Problem dar.
Mhm.
Der Karl Urban, der Astro, also der kennt sich natürlich mit den Planeteneigenschaften aus, der war ziemlich enttäuscht von dem Film, weil die Landschaft offensichtlich sehr schlecht dargestellt wurde, also dass es nichts dem entspricht, wie die Accidalia Planatia tatsächlich aussieht, also die Region, wo die ganzen Ares-Missionen stattfinden. Ich versuche nochmal gerade den entsprechenden Tweet rauszufinden. Ist natürlich, man konnte nicht auf dem Mars drehen, was ein bisschen schade ist, aber
ja.
Ist klar. Und man hat halt einfach in der Wüste gedreht und man die entsprechenden Formationen dort benutzt und es sprach halt einfach nichts, wenn man sich ein bisschen mit Mars-Geografie auskennt, was da wirklich sein würde.
Ja, ich sag mal so, mit dem Drehen, das war halt, man hatte da ja natürlich schon Erfahrung gehabt von der Mondlandung. Nee, sorry.
Ja. Ja, also zu gleichförmig sei die Marslandschaft gewesen.
Mhm.
Und auch die Gravitation auf dem Mars, also der Mars ist ja natürlich kleiner als die Erde und hat deswegen auch eine geringere Anziehungskraft, das sei auch nicht so gut dargestellt werden.
Ja, das stimmt, das wurde tatsächlich irgendwie.
Aber dafür, was auch viele andere Raumexperten sagen, haben sie auf der Ares-Rakete, ach nee, der heißt ja gar nicht Ares, der heißt Hermes, Entschuldigung. Auf der Hermes-Rakete haben sie dort die Schwerkraft oder den Übergang von Schwerelosigkeit zu 1G, was in diesem drehenden Modul war, sehr gut dargestellt.
Das fand ich echt schick gemacht, so mit diesen komischen Gängen, wo die dann so reinkleiden und dann auf einmal eben, ja, an der Leiter hängen. Das war echt schick
gemacht. Genau.
Ja. Jo.
Was haben wir denn noch? Ja, also wenn man sich diesen Thread durchliest, da gibt's halt ganz viel, wo sie halt drüber spekulieren. Was mich noch gestört hat von der Namensgebung, was ich, ja, glaube ich, schon mal im Vorgespräch ausgeführt habe, ist, dass der Chef der NASA hier als Director angesprochen wurde oder auch in den entsprechenden Wikipedia-Einträgen als Director of the NASA bezeichnet wurde. Aber es keinen Director der NASA gibt, weil die NASA ist ja die National Space and Aeronautics Administration und dann gibt es natürlich auch einen Chief Administrator und der aktuelle Chef der NASA ist Chief Administrator Bolden, der erste Afroamerikanische, wenn man das ja anmerken kann. Und ja, das war einfach so, es hätte man mit einem Wikipedia-Klick rausfinden können, dass das nicht der Direktor der NASA ist. Ist halt so ein kleines Tidbit, was mich dann als persönlich etwas gestört hat, aber
da können wir natürlich,
ist es halt Hollywood.
Könnte man ja.
Aber wie du selber schon gesagt hast, wenn man schon so tief reingehen muss, um Kritikpunkte zu finden, dann ist eigentlich auch alles.
Könnte super. Man sogar so vorargumentieren, ja, vielleicht haben sich ja dann die Strukturen bis 2035 verändert, also das ist, glaube ich.
Ja.
Was ich noch als Frage hätte, wäre, er nimmt ja irgendwann, hat er ja das Problem, dass er noch mehr Wasser braucht und dann nimmt er das Hydrazin. Was ist das und wofür braucht man das? Ist das wirklich Rocket Fuel oder was ist das?
Hydrazin ist tatsächlich Rocket Fuel. Das wird, das ist so ein Ding, was man nicht rumstehen haben lassen will. Weil Hydrazin sehr, 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 sehr giftig ist. Also ich glaube, ein Teilchen in 1000 Liter Atmosphäre reicht schon, um dich umzubringen. Also das ist irgendwie, also die Leute, die damit, also das wird oft benutzt, um damit so Satelliten zu befüllen. Also so ein Satellit hat ja seine eigenen kleinen Düsen, um so kleine Kurskorrekturen vorzunehmen und so ein bisschen sich zu orientieren und auszurichten und Orbit anzupassen. Und damit darf, wird gern Hydrazin genommen, weil das irgendwie dafür gut ist. Ich weiß auch nicht, warum.
Aber in erinnern, ob er das dann überhaupt in einem Spacesuit macht. Ich glaub, ist er da nicht einfach so da, wo er das über den Katalysator laufen lässt quasi?
Also es ist,
beim ersten Anlauf nicht, da hat er sich die Haare angesenkt.
Ich weiß nur, dass man das nicht, ich glaube, mit dem Katalysator lässt er den Sauerstoff laufen, den er aus dem Hydrazin rausgeholt hat, den Wasserstoff. Also Hydrazin ist eine Verbindung aus Stickstoff und Wasserstoff, N2H4.
Er muss ja erstmal das Wasserstoff da abspalten und dafür braucht er doch den Katalysator.
Nee, den Katalysator. Also irgendwie hat er ja schon, als er sich da irgendwie verbrennt, das war ja wegen dem Wasserstoff und nicht, weil er da irgendwie Hydrazin angezündet hat. Genau, Hydrazin ist hochreaktiv und wird als Hypergola-Treibstoff benutzt, also als was man nicht irgendwie anzündet und dann so ein Raketenantrieb draus entsteht, sondern einfach wie so aus einer Sprühflasche raussprüht. Natürlich wesentlich komplizierter, weil es Raumfahrt ist. Aber Hydrazin, das hat man oft bei der Raumfahrt dabei und ich, also dieses Mars Return Vehicle, also womit sie dann zurückfliegen und wo er sich dann das Hydrazin herholt. Das wird das natürlich auch an Bord haben, also es sind so kleine Triebwerke, die dann halt deinen Kurs korrigieren. Also nicht dein Haupttriebwerk, aber ihr kennt das natürlich. Also so ein bisschen so kleine Triebwerke, die ja an allen Ecken und Enden sind, um das Raumschiff zu drehen oder zu kippen. Und dafür wird halt Hydrazin
auch eingesetzt. Wie auch bei den letzten Filmen, bei den Spacesuits dann dran sind, die dann Luft aus der Schulter oder so rauspusten oder unter den Füßen, um die Bahn zu stabilisieren.
Genau, aber ich glaube nicht, dass es ich weiß nicht, ob das bei den Raumanzügen eingesetzt wird, weil das will man natürlich auch nicht innerhalb einer Raumstation haben, das Hydrazin.
Da wird es ja nicht mit Hydrazin wahrscheinlich gemacht.
Genau. Wenn man sich das anschaut, also wenn so Satelliten vorbereitet werden, bevor die auf die Rakete gepackt werden, wenn die dann mit Hydrazin hantieren, das sind halt die Leute auch immer in so Druckanzügen, also dass ihre Raumanzüge unter Druck stehen, damit da, wenn da ein Loch drin ist, eher die Luft nach außen strömt und nicht nach innen strömt. Aber Hydrazin, das ist schon realistisch, dass er das zur Hand hat und daraus irgendwie Wasser machen kann.
Und wo ich mich noch so gewundert habe, ob das denn wirklich verwendet wird, ist das mit den, wo er dann loszieht und Kernreaktor, irgendwas buddelt er ja aus, um eine Stromquelle zu haben.
Du meinst das RTG?
Ja.
Das ist eine Radioisotopenbatterie. Das ist auch was häufig bei der Raumfahrt verwendet
wird. Ja, gerade so lange Satellitenmissionen und so, die haben solche Dinge ja ganz gerne mal drin.
Nicht nur Satellitenmissionen, auch Curiosity hat sogar zwei davon dabei. Das wird halt überall da eingesetzt, wo man erstens sehr weit weg von der Sonne weg ist, also wenn Solarpaneele nicht mehr so funktionieren. Also New Horizons hat natürlich ein RTG dabei, weil Solarpaneele beim Pluto witzlos sind. Und bei Curiosity hat man das dabei, weil man halt, gerade wenn man so einen Marssturm reingerät, bei Sojourner und also den vorherigen Mars-Missionen immer das Problem hatte, dass die Solarpaneele mit der Zeit dann mit Staub bedeckt werden und wenn halt niemand da ist, um das freizuwischen, dann verliert man halt an elektrischer Leistung.
Zumal die Dinger ja dann auch mit der Zeit blind werden und deswegen schon an Leistung verlieren, weil dann natürlich auch die ganze Zeit Sand dran vorbeifliegt und so und das zerkratzt die Oberfläche natürlich.
Ja, genau.
Was ja dann interessanterweise im Film auch als einer der Punkte genommen wird, dass sie überhaupt mitkriegen, dass Watney noch lebt. Die Solarpaneele sind freigewischt, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Also und er hat das Ding bewegt, also den Rover bewegt, aber die Solarpaneele führen sie ja dann auch mit an. als Argument, warum da noch jemand da sein muss.
Ja. Nee, so ein RTG, das ist häufig bei so, ich nehme an, dass sie das irgendwie, das haben sie mitgebracht, aber dann wieder vergraben. Ich nehme an, dass das auf dem Mars, auf dem Landeteil irgendwie dabei war oder zu Notfällen oder so, warum auch immer.
Ja, es war, glaube ich, in dem Lander mit und das wird dann wurde dann irgendwie abgemacht und verbuddelt, dass da niemand rangeht.
Ja, weil es ist halt einfach ein Stück im Block Plutonium und dann sind da so ein paar Wärmetauscher dran und dann wird halt aus der Hitze, die so ein Plutonium abstrahlt, elektrische Energie gewonnen. Beziehungsweise man kann sich auch daneben setzen und sich so wärmen, aber es ist halt nicht gesund.
Mhm, ja, das macht man nicht lange. Jo.
Was ich zum Beispiel noch schön erzählt fand, war der ganze Geschichtsteil mit, wie er das erste Mal Kontakt mit der Erde aufbaut und das dann so langsam ausgebaut wird. Wie er erst Pathfinder findet und dann sich überlegt, ich stelle euch da mal Schilder mit Zahlen hin und ihr lasst die Kamera dann darauf gucken und schickt mir Hexcodes, die ich dann wieder entschlüsseln kann und dann schicken sie ihm eine Anweisung, wo er was in der Firmware patchen muss, wo er da was drin rumschreiben muss, damit sie quasi was zu Pathfinder hochschicken kann und er auch wieder antworten kann.
Ja.
Ja, das war schön gemacht, also.
Gut.
Ja.
Ich glaube, wir sind im Marsianer durch.
Der Marsianer ist gelutscht.
Der Marsianer ist gelutscht. Also, wer sich jetzt im Spoiler-Teil obwohl er den Film noch nicht gesehen hat, wird wahrscheinlich jetzt sich den Film anschauen wollen, weil also wir sind wahrscheinlich alle drei sehr begeistert von diesem Film.
Ja.
Ja. Ich habe dem auf Letterboxd, glaube ich, 4,5 Sterne gegeben und muss jetzt wieder sagen, also die Entscheidung Film des Jahres ist wieder um den Film schwieriger geworden.
Ja.
Mhm.
Obwohl er natürlich, wenn man sich jetzt zum Beispiel ja, also er ist auf jeden Fall in der Liste der besten Filme des Jahres, ganz klar, aber hat natürlich auch eine starke Vorlage gehabt.
Ja, also weil das Buch halt einfach schon gut ist.
Ja. Gut, gehen wir weiter zu den Picks.
Jo.
Da haben wir dieses Mal, ach, wir haben erst wieder eine Netflix-Serie der Woche, das hatten wir auch lange nicht mehr. Oder?
Ja, ich finde es bloß lustig, wir versuchen in einem zweiwöchigen Rhythmus aufzunehmen und haben natürlich eine Netflix-Serie der Woche. Mach weiter.
Ja, das ist einfach so eine Kategorie, die wir mal festgelegt haben. Ich habe angefangen, Narcos zu schauen. Das ist eine Netflix-Eigenproduktion, die zwar als Serie, aber mit natürlich auf wahren Begebenheiten beruhend die Geschichte von Pablo Escobar erzählt, dem einem der berüchtigsten Drogenbosse in Kolumbien, der in den 80ern das Kokaingeschäft dominiert hat. Und es wird aus der Sichtweise von einem DEA-Agent erzählt, der nach Kolumbien fliegt und dort beauftragt wird, Pablo Escobar zu fangen. Und wir sehen das auch aus seiner Sichtweise. Also wir sind oft mit Pablo Escobar unterwegs und sehen, was er da so für Sachen macht. Wir sehen, wie die Politik damit Probleme hat, also dass Präsidenten ermordet werden oder gekauft werden und halt wie das ganze Land halt unter diesen Narcos, also so werden diese Drogenbosse bezeichnet, leidet, beziehungsweise wie halt dieses ganze Land von dieser Problematik bestimmt wird zu diesem Zeitpunkt.
Wobei man ja Escobar, also die reale Figur, sich gerade dadurch, dass er eben der Landbevölkerung und so der relativ einfachen Bevölkerung da doch wohl ziemlich geholfen hat und deswegen eben einen sehr, sehr großen Rückhalt in der Bevölkerung hatte. Mehr als so manche Politiker. Ja,
das wird auch dort thematisiert. Er war ja dann auch kurzzeitig im kolumbianischen Parlament. Und das wird auch dort gezeigt, wie er sich halt als Mann des Volkes gibt und irgendwie als kolumbianischen Robin Hood. Und das ist alles sehr schön dort aufgestellt. Eine Besonderheit ist, dass sehr viel Spanisch gesprochen wird. Also Pablo Escobar, also Leute, die auch in echt kein Englisch gesprochen haben, sprechen auch in dieser Serie kein Englisch. Und es wird da wirklich sehr viel mit Untertiteln gearbeitet und wenn man kein Spanisch spricht, muss man halt, sagen wir mal, zu 80% Untertitel lesen. Das könnte manche abschrecken, aber es lohnt sich wirklich.
Ist eine interessante Idee, beziehungsweise ein bold move, ne? Also das mal so zu machen.
Ja.
Weil normalerweise wird es ja dann eben einfach dann übersetzt und
Ja. Ist halt wie bei Breaking Bad, nur halt mit anderer Verteilung jetzt. Bei Breaking Bad haben ja die Mexikaner auch mexikanisch gesprochen.
Genau.
Die haben, glaube ich, sogar dann, ist das nicht portugiesisch, was die sprechen? Oder ist das mexikanisch?
Ich glaube, mexikanisch und kolumbianisch sind natürlich alles Akzente von oder Versionen von portugiesisch oder spanisch.
Mhm.
Aber ich glaube, es gibt dann nochmal so eigene Variationen wie niederländisch und deutsch, glaube ich.
Ja, also wo du halt einen Sprachstamm hast und übrigens ist Spanisch Nationalsprache in Mexiko.
Okay, gut. Ja, Pablo Escobar, Narcos auf Netflix. Die nächste Serie, die nächste Eigenproduktion auf Netflix, die ins Hause steht, ist Jessica Jones. Also die nächste Marvel-Serie auf Netflix am 20. November.
Ach, die kommt noch dieses Jahr?
Ja.
Gut. Und das ist jetzt dann wieder auch eine, die zu der Daredevil-Sache gehört.
Genau. Oder wie? Genau, die spielt auch in Hell's Kitchen. Und Jessica Jones ist eine Privatdetektivin. Aber halt auch in der gleichen Ecke in New York in Hell's Kitchen.
Mhm. Und dann also quasi auch wieder Superhelden ohne Superkräfte und.
Nee, ich glaube, sie hat sogar schon Superkräfte. Okay. Ich weiß aber, ich möchte dazu noch nicht zu viel zu erzählen, aber es gibt jetzt, ich glaube, heute ist der erste richtige Trailer online gegangen, der auch ein bisschen was zur Geschichte erzählt.
Ja, ich glaube, da werden wir uns dann wahrscheinlich eh demnächst drüber unterhalten. Ich meine, hey, es ist eine Marvel-Serie. Also, da wird es hier auf jeden Fall noch mehr davon geben.
Das glaube ich auch. Kommen wir zu den Picks. Bin ich auch wieder einen vertreten. Ich rede heute wieder durch.
Ist halt ein altes Quatschfass.
Ja, genau. Mach mal auch einen Podcast deswegen. Ich habe ja auch heute Geburtstag, das darf ich dann. Die erste Serie, die ich empfehlen möchte in den Picks, ist Murdoch Mysteries, beziehungsweise empfehlen ist ein bisschen schwierig, weil sie in Deutschland nicht verfügbar ist. Aber man kann sie sich auf Amazon als UK-Import bestellen. Und Murdoch Mysteries ist eine Serie, die schon sehr, sehr lange läuft, seit 2007. Die 9. Staffel hat jetzt begonnen, hat ein Rating von 8,2, glaube ich, auf der IMDb, also schon ziemlich gut für eine Serie. Und worum geht's? Es geht um, wie heißt der? Murdoch, wie heißt der jetzt? Ich hab da. Vorbereitung, Mysteries. Der Kommissar, um's Ding geht, heißt auf jeden Fall Murdoch.
Was einleuchtet, weiß, wenn das Ding Murdoch Mysteries heißt?
Genau, William Murdoch. Und der Dreh an dieser Serie ist, dass die 1890 spielt. In Toronto. Und das ist im Grunde ein ganz klassisches Crime Procedural, also Fall der Woche und so Sachen. Aber halt alles 1890 und der Murdoch arbeitet halt mit ganz modernen Techniken, mit so Sachen wie Elektrizität und Fingerabdrücken. Und das war halt damals alles sehr modern. In der ersten Folge kommt auch gleich Nikola Tesla vor. Und zeigt Murdoch seine neueste Erfindung, nämlich Telefon über Funk. Und dann gibt's halt mal so Sachen, die lustig sein sollen, wie, ja, man könnte ja auch Bilder über Funk übertragen. Und dann meinte der Murdoch, ja, das könnten wir dann Telekinomatik nennen. Und dann meint Nikola Tesla, nein, das ist viel zu lang, wir nennen es Television. Und solche Sachen passieren halt ständig, dass halt die Gericht, also es gibt eine Gerichtsmedizinerin, die eine wiederkehrende Rolle spielt und die sagt dann, glaube ich, in der zweiten Folge, hast du jetzt den Fall geschlossen, also ist jetzt der Case closed. Und dann sagt sie, ach, Case closed, das ist ein sehr schöner Ausdruck, ich glaube, den merke ich mir. Und dann einmal trifft er halt auf so einen Farmer, der halt Motorräder baut. Und dann sagt er, ach, die Automobile, das ist die Zukunft. Also wäre in Zukunft ganz viel mit Autos um die Gegend fahren. Dann sagt Murdoch, das kann ich mir nicht vorstellen. Allein die Abgase müssen ja schrecklich sein. Und solche Sachen passieren halt ständig, aber es werden auch sehr ernste Themen angesprochen. Also eine Folge dreht sich zum Beispiel um Homosexuelle und der Murdoch ist halt ein sehr gläubiger Katholik, also er geht 2-3 Mal die Woche zur Beichte und solche Sachen und hat auch ziemlich große Probleme dann diese Homosexualität von irgendwie den Verdächtigen oder dieses ganze Thematik damit klarzukommen. Und es ist schön zu sehen, dass sie da nicht irgendwie so dieses Ende 19. Jahrhundert romantisieren, sondern da auch wirklich an die unschönen Themen zu dieser Zeit rangehen und die auch thematisieren, so dass der Protagonist der Serie nicht als dieser Held dasteht, der so progressiv ist und das damit gar keine Probleme hat, sondern einfach als Figur der Zeit diese klassischen Probleme, die eine Figur hat zu dem Zeitpunkt mit der Thematik auch hat. Und das ist schön, dass sie da auch den Protagonisten nicht als Übermenschen darstellen. Mhm.
Eine Nachfrage hätte ich da jetzt noch.
Ja.
Also wer hat das oder wo gibt's das?
Wie gesagt, gibt's bisher in Deutschland noch keine Ausstrahlung, überhaupt nicht. Ist komplett unbekannt in Deutschland eigentlich. Ich habe es nur entdeckt, weil es eine Meldung bei den Serien-Junkies gab, dass jetzt in der 9. Staffel William Shatner Mark Twain spielt.
9 Staffeln und hier ist noch nichts davon angekommen.
Nein, überhaupt nichts. Und ja, das machen sie halt auch gerne, dass sie so historische Figuren auftreten lassen. Also es war jetzt auch Arthur Conan Doyle da und solche Sachen.
So ein bisschen schon ein bisschen Doctor Who oder Assassin's Creed mäßig.
Ja, und mir gefällt die Serie auch sehr schön, weil, also was mich halt auch in der Serie irgendwie dran geblieben hat, ist, dass der Murdoch mich sehr stark an Simon aus Firefly erinnert. Also von seinen ganzen Auftreten her, aber das ist jetzt nur eine persönliche Vorliebe. Ja, also wie gesagt, es gibt die Serie völlig unbekannt, man kann die nicht auf iTunes sich holen, man kann sie sich nicht im deutschen Amazon kaufen, sie wurde noch in keiner Fernsehanstalt ausgestrahlt. Das nächste, was wir hier haben, ist wirklich UK-Import von Staffel-CDs.
Okay. Was ja schon irgendwie ein bisschen unschön ist, weil ich meine, es wird sich eigentlich nicht, oder man wird sich wohl kaum irgendwie eine DVD-Sammlung von irgendeiner Staffel von einer Serie kaufen, die man nicht zumindest schon mal irgendwo einmal gesehen hat, wo man weiß, okay, das taugt mir jetzt, dafür gebe ich jetzt Geld aus.
Genau. Ja. Und dafür, dass die Serie schon so lange läuft und auch offensichtlich so gut ist, jetzt in meiner subjektiven Betrachtung, aber auch durch die IMDb-Wertung, die mit 8,2 für IMDb schon recht hoch ist, für so eine langlaufende Serie, wundert mich eigentlich wirklich, dass die in Deutschland noch nicht irgendwie gekauft wurde von irgendjemandem. Hm.
Ja, also sind wir wieder bei dem Rechtefuhr, wo wir irgendwie immer landen. Das ist halt, ja, warum? Gibt's uns so wenigstens irgendwo als Stream? Ich meine, gut, es kann natürlich sein, dass die Produktionsfirma da irgendwie total dumm drauf ist und das Zeug halt entweder zu völlig überteuerten Preisen verkaufen will. Das kann natürlich auch möglich sein. Ne? Aber ja, weiß ich nicht. Es ist halt immer wieder schade.
Also ne? wenn man sich jetzt hier auf Craft TV auch anschaut, also die Serie hat auch eine sehr gleichbleibende Trendlinie. Also man kann sich ja bei diesem Craft TV die Übersicht von jeder Folge die IMDb-Bewertung anschauen und dann sich so Trends rausstellen lassen und das ist wirklich konstant zwischen 7,5 und 8 über 9 Staffeln hinweg. Also schon, wow. Sagen wir irgendwie hier die 4. und 5. Staffel, die haben einen sehr starken Anstieg und die späteren Staffeln, die nehmen immer ab mit zum Ende der Staffel, aber es ist wirklich über die
TV ist auch nochmal so ein Ding, was man an sich nochmal empfehlen kann.
Ja. Also es ist wirklich über 9 Staffeln hinweg eine sehr gerade Trendlinie, was die Bewertung angeht.
Hm.
Tja. Aber hat auch nicht so viel, so hier mit 83 Bewertungen. Also. Es ist halt kanadisch, deswegen ist es wahrscheinlich bisher unterm Radar gewesen.
Ja, wobei Kanada schon relativ viel gerade in Richtung Special Effects macht. Gnome and
also
Film School zum Beispiel ist in Kanada.
Ja, also Kanada ist gerade sehr stark im Kommen und vielleicht hilft das auch, so eine Serie nach Deutschland zu holen.
Ja, wie gesagt, schade, dass sowas halt komplett, und mich wundert halt, dass es nicht zumindest irgendwo beim Videostreaming-Dienst irgendwo erhältlich ist. Ich meine.
Obwohl, dass man hier auch so da noch gar nichts davon gehört hat irgendwie. Also zumindest in meiner Filterbubble habe ich jetzt noch gar nichts davon gehört, von, dass es überhaupt so eine Serie gibt.
Mhm. Ja, und ich habe mir so gedacht, also ich darf mich jetzt, also, dass ich so eine Serie nicht kenne, das darf ja eigentlich fast nicht sein.
Ja, weil es ja so ziemlich alle deine Vorlieben irgendwo ein bisschen triggert.
Ja, generell. Ja. Also, dass ich die Serie überhaupt nicht kannte, das hat mich dann schon schwer getroffen. Kommen wir zum nächsten Pick. Und da habe ich eine Empfehlung, die jeder von euch anschauen kann. Beziehungsweise durch gezielte Google-Suchen sehr einfach zu schauen ist. Mhm. Nämlich Rick and Morty. Das ist eine Serie, die auf Adult Swim läuft und gemacht wird von Dan Harmon, den man vielleicht als Schöpfer von Community kennt. Und das ist eine 20 Minuten, also pro Folge 20 Minuten Animationsserie, die auf einer Parodie von Back to the Future basiert. Das ist ja auch passend zum Datum. Und ja, man kann es sich so ein bisschen vorstellen, es ist so, ja, so ein bisschen die, das Verhältnis zwischen Doc Brown und Marty, so ein bisschen Doctor Who, also so ein alter weiser Mann, der mit seinem Companion durch Raum und Zeit reist, bei Rick und Marty jetzt nur durch Raum oder durch Dimensionen, aber halt auch so ein bisschen wie
South Park. Vom optischen Auftreten hat er mich jetzt auch schon etwas sehr an den 12. Doktor jetzt auch erinnert. Obwohl es ja wahrscheinlich auch schon länger gibt als den 12.
Doktor. Nee, die ist jetzt ziemlich neu sogar. Aber das Aussehen orientiert sich, soll sich eher an Doc Brown orientieren. Und, aber es ist auch jetzt so Back to the Future und Doctor Who sind halt so Familienserien, aber diese Serie ist nichts für kleine Kinder. Ich würde mal sagen, diese Serie ist auch nichts für Jugendliche. Obwohl sie natürlich wahrscheinlich hauptsächlich von Jugendlichen konsumiert wird, weil sie erstens sehr deftig ist. Also Rick trinkt die ganze Zeit, er rülpst die ganze Zeit, er flucht die ganze Zeit, ist egoistisch, beleidigt alle, beleidigt seine Familie, beleidigt seinen Schwiegersohn und nutzt Morty eigentlich nur aus, dass er irgendwie als Testkaninchen herhält und irgendwie Aufgaben für ihn erledigen soll, aber er ist eigentlich immer nur auf sich selber bedacht. Und man könnte so vom Humor könnte man sie in Richtung South Park oder irgendwie Family Guy verorten.
Dabei sind South Park und Family Guy aber noch eher zahme Lämmer. Dagegen, was.
Ja, ich glaube, South Park, ist nochmal eine Stufe schlimmer als Rick and Morty. Was mir halt, ich mag ja keinen South Park und ich mag auch Family Guy nicht so wirklich.
Was?
Aber was mir bei Rick and Morty gefällt, ist erstmal der Sci-Fi-Aspekt, dass sie sehr Meta-Themen anschneiden. Also, dass dann auch es gibt eine Situation, wo Morty irgendwie sehr brutal wird. Und dann sagt Rick, nein, das ist deswegen, weil du das und das gegessen hast und da ist irgendwie so ein Mittel drin, was Menschen sehr brutal macht. Das wäre jetzt ein unerwarteter Wechsel deines Charakters und das würde ja diese ganze Serie kaputt machen. Und dann, sie durchbrechen oft gerne die vierte Wand. Es geht sehr viel um multidimensionale Sachen. Es gibt dann auch the Council of Ricks, also die ganzen Ricks der allen Dimensionen, die irgendwie einen Rat gründen. Und es ist halt dieses Dan Harmon Meta-Thema, was da durchschimmert. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Serie zu schauen. Ich habe es jetzt komplett durchgeschaut, weil es nur 11 Folgen pro Staffel gibt und es gibt jetzt gerade mal 2 Staffeln, also insgesamt 22 Folgen. Und ich glaube, Stefan, du hast auch schon mal reingeschaut.
Nee, ich bin noch nicht dazu gekommen. Du hast mir das ja, glaube ich, erst Mittwoch empfohlen gehabt. Nach unserer Tatort-Quatscherei. Und ich bin echt noch nicht dazu gekommen, da mal reinzuschauen. Ich will auf jeden Fall noch reingucken, weil klingt halt auch wieder, triggert halt bei mir auch wieder eigentlich alles, was muss. Von daher schaue ich auf jeden Fall rein.
Genau, also wir hatten ja, ich habe ja in den letzten Folgen immer so familienfreundliche Animationsserien wie Steven Universe oder wie Bear Bears empfohlen, aber das ist nicht das, also man sollte das sich auf keinen Fall mit seinen Kindern anschauen.
Der Doktor hat dann auch immer so lustig grünen Schleim um den Mund rumhängen und sein T-Shirt ist, glaube ich, auch immer, hat so einen orangenen Fleck von drauf.
Okay, genau. Weil halt immer trinkt und immer sabbert und irgendwie immer ekelig ist. Und ja, von den Alien, also es gibt auch viele Aliens und irgendwelche komischen Wesen und das ist halt so ein bisschen halt auch immer so, sagen wir so Blobs oder also sehr kreativ auch beim Alien-Design. Und es gibt sehr viele Gastauftritte, also irgendwie Jay Leno und Stephen Colbert und John Oliver und ich glaube irgendwie, sie hatten sehr, sehr viele Gastsprecher schon in der ersten Staffel.
Geht das eigentlich so weiter mit den Anspielungen? Also in der zweiten Folge machen sie ja direkt mal eine Inception-Anspielung zum Beispiel.
Genau,
geht wo das sie so dann weiter, dass sie irgendwelche popkulturellen Sachen anspielen?
Ja, es gibt zum Beispiel einmal gibt es kommen alle Mortys aus allen Dimensionen. Es geht auch die Frage, wer ist der Morty? Und dann gibt es einen Morty, der das Gesicht von Eric Stoltz hat. Und wer so ein bisschen die Hintergrundgeschichte von Back to the Future kennt, weiß, dass Eric Stoltz die erste Wahl von, oder die Wahl nach, danach war, nachdem Michael J. Fox das erstmal abgelehnt hatte, haben sie es dann erst mit Eric Stoltz versucht. Und dann gibt es natürlich auch einen Morty, der aussieht wie Eric Stoltz. Und ja, es gibt, also diese ganzen popkulturellen Referenzen und alle so Metathemen, das zieht sich halt durch die ganze Serie durch.
Nächstes Thema.
Ich wollte wissen, wie lange wir jetzt hier Stille aushalten.
Denk dran, ich werde immer nervös, wenn ich am Pott.
Dann geht erst wieder die rote Lampe an. Der
ja, das ist, nee, wir sind ja noch nicht bei Xenim. Ich habe gerade in der Zwischenzeit schon ein bisschen Trailer rausgesucht, deswegen.
Okay.
Also, achso, ja, das nächste Thema wäre ja dann schon von mir, weil danach kommt ja schon die Trailer-Schau.
Okay.
Könnt ihr da schon mal ein bisschen vorbereitend Dings in den
Chat schmeißen? Ja, ich werfe jetzt gleich.
Ja, Stefan.
Ich werfe jetzt gleich links, deswegen habe ich das nämlich jetzt schon rausgeworfen. Rausgesucht.
Ich habe nämlich seit langer Zeit mal wieder geschafft, einen Comic zu lesen. Und zwar, der flog jetzt halt in letzter Zeit über Twitter ziemlich rum, dass es mal wieder einen neuen Asterix-Comic gibt unter dem Titel Das Papyrus des Cäsar. Und da habe ich gedacht, das klingt ja ganz lustig, liest mal rein und ja, hat mir gut gefallen, war eine nette Geschichte. Es geht darum erstmal, dass Cäsar will eine Biografie schreiben und hat halt so ein bisschen so eine Diskussion mit seinem Lektorat oder wie man auch immer den anderen nennen will oder mit seinem Verleger oder was auch immer das darstellen soll. Von wegen, ob er jetzt die eine Passage mit diesem kleinen Dorf drin lässt oder nicht. Und der Verleger hat halt gesagt, sagt halt, naja, also man kann die Wahrheit ja schöner ausschmücken, als sie ist. Und dann fliegt halt das gallische Dorf raus, wo Asterix und Obelix leben. Und die Schriftrolle, wo das aber drin verewigt ist, das Kapitel, findet halt seinen Weg nach draußen und dann ist das so eine Geschichte, die so ein bisschen auf dem Metathema so mit hier Whistleblowing und das allem und Presse und ja, sich an den Themen ein bisschen langhangelt. Und das finde ich alles sehr nett gemacht. Zum Beispiel haben die Römer einen neuen Informationsdienst aufgebaut mit Tauben und das ist dann halt ja ein Kurznachrichtendienst, wo sie dann immer so kleine Steinblöcke an Tauben ranhängen und sie verschicken.
Ja, ich habe auch schon Ausschnitte gesehen, irgendwie SWR Info hatte da auch eine Vorabausgabe. Ja, sehr schön.
Und dann gibt's halt auch den investigativen Journalisten, der dann Polemix heißt zum Beispiel.
Es gibt auch irgendwie so einen Sklaven, der dann irgendwie eine Rolle klaut und der nennt sich dann Big Data.
Ja, das ist das mit denen, wie die Rolle überhaupt rauskommt.
Sehr schön.
Und die landet dann halt im Gallierdorf.
Ja. Ja. Es ist schön, dass Asterix auch weitergeht, nachdem, ich glaube, und Oderzo hat sich zurückgezogen, oder?
Ja, keine Ahnung. Also der letzte Asterix, der rausgekommen ist, ist ja auch in Süßion wieder eine Weile her. Ich glaube, ein Jahr oder so oder noch länger.
Ja, aber das ist, glaube ich, der zweite, nachdem sich jetzt, glaube ich, der Schreiber zurückgezogen hat. Der halt die ganzen originalen Asterix-Geschichten geschrieben hat. Okay.
Ja, wenn wir dann schon im alten Rom sind, können wir dann quasi direkt mit dem ersten Trailer weitermachen, ne?
Genau, der erste Trailer ist...
Die Trailer kurz alle...
Hail Caesar.
...mir holen.
Hail Caesar. Das ist der neueste Film oder die Ankündigung zum neuesten Film der Coen Brothers. Und auch wieder hochkarätig besetzt mit Scarlett Johansson und wie heißt der andere? Ach, ich weiß doch seinen Namen.
Offensichtlich nicht.
Ocean's 11 hier.
Clooney.
Genau, George Clooney in der Hauptrolle als Caesar. Oder als Schauspieler, der Caesar spielt. Und wenn der Erik soweit ist.
Ja. Ich mach das nochmal kurz. Ja. Count us in.
Okay. 3, 2, 1. Los. Genau.
Den habe ich jetzt auch noch nicht gesehen.
Ich habe den vor kurzem mal gesehen.
Also ich hatte den Film noch überhaupt nicht auf dem Schirm. Gar nicht.
Ich auch nicht. Der hat mich auch sehr überrascht, aber dann doch sehr begeistert.
Okay.
Also es geht halt um irgendwie die Universal Studios zum Hochzeit von Hollywood in den 50ern. Und wird man ja im Trailer sehen, was dann passiert. Scarlett Johansson und dann halt diese Sandalenfilme, wann waren die groß, irgendwie in den 50er, 40er Jahren.
Ja, ja, so Ben Hur und so ein Zeug.
Genau.
Ach so, das ist wohl ein Metafilm, ja, oder was?
Ja, genau, es geht um diese Filmstudios. Und George Clooney spielt halt den Schauspieler, der Caesar spielt. Genau, und der wird jetzt entführt und sie trommeln halt eine Truppe zusammen, um den wieder zurückzubringen. Genau, und Channing Tatum spielt mit. Hier der Lord Voldemort, wie heißt er? Ralph Definé.
Ja.
Ralph Fiennes. Scarlett Johansson als Schönling, wie immer. Und irgendwie hier so Private Investigator.
Ja, ja.
Wie heißt der? Der Dicke aus
21 Trump Street.
Genau. Der mal so stark abgenommen hat, und da haben alle gesagt, du siehst scheiße aus, wenn du dünn bist, und dann hat er wieder zugenommen.
Das kann... Naja.
Jetzt Clooney. Ralph Fiennes, genau. Jonah Hill heißt er.
Tilda Swinton spielt auch mit, schön.
Ja, also klar, die Coen Brothers, die können da schon einige Leute zusammentrommeln.
Ja. Ja, weiß ich nicht. Also, ich bin mir jetzt nicht wirklich sicher, ob das ein Film ist, der mich interessieren wird.
Also mich spricht er auf jeden Fall sehr an. Ist natürlich diese Skurrilität der Coen Brothers, die da mitschwingt. Das war's.
Ich glaube, Clooney hat sogar wirklich schon mal Caesar gespielt in einem so einem Asterix-Film, oder? Oder verdrehe ich das jetzt?
Nee, wer hat in der Asterix-Realverfilmung?
Gottfried John hat den gespielt, den Caesar.
Gibt es da jetzt mittlerweile auch
mehrere
Realverfilmungen?
Ja, genau. Was machen wir als nächstes? Heben wir uns den Star Wars Trailer zum Schluss
natürlich auf? Natürlich.
Okay.
Jetzt ist,
dann.
Ja, genau. Ein Film, also ja, wo Moment, ich den Trailer jetzt eben diese Woche im Kino gesehen habe. Ich finde ihn eigentlich ganz interessant. Vin Diesel in der Rolle eines Witch Hunters, eines Hexenjägers. Und alles so ein bisschen, also es ist alles ziemlich so Konstantin, so die Ecke. Elijah Wood spielt mit, Michael Caine, also ja, könnte ein interessanter Film werden.
Michael Caine.
Michael Caine.
Okay, also jetzt schauen wir The Last Witch Hunter.
Genau.
3, 2, 1, los. Vin Diesel, oh, mit Bart, sehr
schön. Ja, als
sehr ungewöhnlich für mich, mit Vin Diesel mit Haaren zu sehen.
Aber so halt als durchgeknallter Wikinger kommt er halt auch echt stark, ne?
Ja. Ach, das war gar nicht Vin Diesel. Oder was?
Was?
Hä? Spielt das in der Jetztzeit oder
ja.
in der Vergangenheit?
Ja. Also es spielt in der Jetztzeit. Und
jetzt hat er gar keine Haare mehr.
Der hat nur in der Vergangenheit, also in der Vision Haare.
Ah, okay. Hier, Elijah Wood. Mhm.
Schon der zweite Film, wo ich jetzt beim Titel ein komplett anderes Setting erwartet habe.
Ah, stimmt, du hast ja gesagt, das ist so ein bisschen Konstantin-mäßig.
Ja, hier das Mittel aus
Cat Mara.
Ja.
Die hat seit House of Cards auch ziemlich Erfolg gehabt.
Ja, in Game of Thrones war die doch auch mit dabei, oder? Täusche ich mich da jetzt?
Cat Mara in Game of Thrones?
Weiß ich nicht.
Nein.
Verwechsel ich das jetzt?
Ah. Wen soll sie da gespielt haben?
Nee, aber ich denke, der könnte ganz witzig werden.
Ja, das sieht nach ziemlich viel Spaß
aus. Also ich werde den aber versuchen, in Englisch zu sehen, einfach schon wegen der Stimme von Vin Diesel.
Ja, seit Groot ist das natürlich Pflicht, oder schon auch davor, aber bei Groot ist es natürlich aufgefallen. Der kommt heute ins Kino.
Ja.
Also wahrscheinlich nächste Woche bei uns.
Weiß ich nicht, ob ich den in der Zeit noch schaffe. Mal gucken.
Nee, ist ja jetzt auch nicht so wichtig.
Aber, ne?
So, jetzt kommen wir zum Grand Finale dieser Sendung. Wir kommen zum wahrscheinlich wichtigsten Trailer 2015, dem kollektiven Nerdgasmus Deutschlands und der Welt, dem finalen Star Wars Trailer.
Ja.
Stefan, du hast noch nicht gesehen.
Ich habe noch nicht gesehen. Ich habe absichtlich mir aufgehoben für heute.
Erik?
Ich konnte mich dem nicht mehr so ganz entziehen. Irgendwann wurde der Druck dann zu groß und dann habe ich ihn einfach
schon hat ja schon auch irgendwie ein bisschen Diskussion ausgelöst, ne? So von wegen so, ja, diese Szene und die Szene zusammen, das könnte dies und jenes bedeuten und ne, da
ja, wie gesagt,
spaltet also sich natürlich wieder die Nerdwelt.
Theorien.
Also.
Ja.
Gut, dann.
Wenn ihr bereit seid, dann fange ich an.
Reilly.
3, 2, 1, los.
Ich war ein bisschen enttäuscht, dass der jetzt nicht diese Woche im Kino gelaufen ist, sondern der vorhergehende noch.
Findet ihr nicht, dass es ein bisschen wie die Ninja Turtles aussieht?
Ja, die Futsoldaten, ne? Von.
Ja. BB-8.
Ist das Coruscant?
Nee, das ist
Tatooine. Meinst Tatooine?
Tatooine.
Ich glaube, sie haben gesagt, dass es nicht Tatooine ist. Ein anderer Wüstenplanet.
Dune.
Und da war der Stormtrooper.
Genau. Die Musik ist sehr schön.
Ja.
Ist das wieder John Williams?
Ja, natürlich.
It's true. All of it.
Da, da, da. Ah, ich krieg schon wieder Gänsehaut.
Ja, das ist so schlimm, gell? Oh, ich hab so Bock drauf.
Ja.
Du bist jetzt leider. Ich hab gerne nochmal in 3D gesehen im Kino. Mhm.
Du bist jetzt leider nicht mehr bei uns im Hörertreffen dabei, yeah. Stefan. Hatten wir das hier schon
angekündigt? Nee, habe ich noch nicht. Also gibt einen kleinen Downer von meiner Seite aus. Ich werde es dieses Jahr leider doch nicht zum Kongress schaffen. Was ich ziemlich schade finde. Aber ja, geht jetzt nicht anders und ist halt so. Aber ich werde mir auf jeden Fall angucken. Und ich werde mir auch zeitnah angucken. Also dann eben in den Weihnachtsferien oder so. Ach, ich habe Bock auf den Film. Massiv jetzt.
Ja, was ist denn das nächste IMAX-Kino bei dir? Wahrscheinlich Berlin, oder? Ich glaube, in Berlin gibt es gar keins. Ja, IMAX sind da diese wirklich großen Leinwände.
Nürnberg. Ist Cinecita.
Nürnberg, okay.
Cinecita hat ein IMAX.
Ach, du bist, ich verorte dich immer noch in Sachsen.
Nope,
das ist natürlich, du bist ja Bayern.
Da hattest du ja, glaube ich, schon mal letztens nachgeguckt, oder, Christopher, ob es da was in Hamburg überhaupt gibt?
Ja, ja, wir sind im IMAX.
Ja, ihr seid ja relativ nah, das Kino, wo was da...
Ist das in IMAX in Hamburg?
Ja, das Cinemax am Dammtor, warte kurz. IMAX Hamburg. Ich war mir sicher, dass das ein, dass ein alle IMAX-Kinos, da gibt's ja nicht so viele in Deutschland.
Eventuell in München könnte eventuell sogar auch eins sein, also. Würde mich wundern, wenn nicht.
Warte kurz, also ich bin mir, IMAX Deutschland.
Ich dachte nämlich, wir hätten festgestellt, dass das doch kein IMAX ist.
Es gibt Speyer. Stimmt, es gibt gar keins in Hamburg. Es gibt. Ah, da müsste ich nach Karlsruhe fahren. Mal schauen.
Mhm.
Das stimmt, ja. Ja, das hatte ich wieder vergessen.
Hast du da irgendwo eine Übersicht, wo bei mir das nächste ist? Ah, ich hab's schon. Ich hab's schon. Was?
Kinos in Deutschland.
Ja, ja.
Berlin, Karlsruhe, Brühl, obwohl das nicht so richtig ist, das Technikmuseum in Sinsheim und Speyer. Okay.
Das ist irgendwie seltsam, weil ich bin eigentlich der Meinung, dass es in Nürnberg das Cinecity ein IMAX hat. Haben sie nämlich eine ewig große Baudings ausgehoben gehabt.
Nürnberg, sagst du? Mhm. In der Katharinengasse?
Weiß ich nicht.
IMAX am Cinci...
Cinecita.
Ja,
das ist es.
Stimmt. Ja, da gibt's auch ein IMAX. Steht ja auf jeden Fall.
Ja, ja. Dachte ich.
Ha.
Ich müsste doch. Aber irgendwie siegt...
Und wo sind wir? Wir sind am Cinemax...
Aber die IMAX-Übersichtsseite zeigt da wirklich in Nürnberg keins an, was irgendwie ziemlich dumm ist. Aber, naja, gut. Egal. Ja, ich werde es mir auf jeden Fall im Kino ansehen. Ich habe da ja auch noch einen ungebrochenen Track Record. Also ich habe jeden Star Wars Film mindestens einmal im Kino gesehen.
Okay.
Ja, also auch die alten. Also allerdings in der Special Edition, als die dann quasi dann 90er nochmal in Kinos liefen. Und ja, die habe ich sogar zwei von drei der alten Filme im Cinecita in Nürnberg gesehen.
Okay.
Aber das höhere Treffen machen wir doch trotzdem.
Ja, ja, natürlich. Noch, oder? Bloß
weil ich
da nicht dabei bin. Also.
Mit zusätzlichen Filmen gucken.
Klar.
Vielleicht ist der Frank da, aber da will ich jetzt noch nicht so viel zu versprechen. Es gibt eine geringe Chance, dass der Frank da sein könnte.
Ich hätte da noch eine Reservierung für ein Hotelzimmer.
Ja,
muss ich jetzt
aber also wir beide werden auf jeden Fall da sein, Erik und ich, und der Kinoabend steht noch. Also 26. Dezember, wollte nur kurz sagen, 26. Dezember an dem Abend, quasi am Tag 0 des Kongresses, werden wir uns alle treffen und gemeinsam
Star Wars gucken.
Star Wars schauen.
Genau, Infos werden wir ja dann bestimmt noch bei Zeiten rausgeben.
Genau.
Jo.
Was ich mich ja beim Schauen des Trailers noch so gefragt habe, ist, es gibt ja so Tropes, die gerade so nach Star Wars Figuren benannt sind. Es gibt ja zum Beispiel den Obi-Wan und sowas. Ob jetzt quasi in Episode 7 quasi, jetzt habe ich den Namen vergessen, der mit Chewie
abhängt. Han Solo?
Ob Han Solo von seinem Trope als Han Solo zum Trope als Obi-Wan rückt für die nächste Generation.
Ich glaube eher, dass Luke Skywalker zum Obi-Wan wird.
Könnte ich mir eher vorstellen. Weil im Endeffekt.
Da müsste er aber halt erstmal auftauchen.
Es ist bekannt, dass er sehr viel gefilmt hat für den aktuellen Film.
Mit viel Bart.
Dass er sehr oft am Set
war. Mit viel Bart.
Ja. Und er ist ja schon bestätigt, dass dieser Typi, der R2-D2 streichelt, das soll ja anscheinend Luke Skywalker sein.
Ja, weil sieht man ja, also das mit dem Streicheln, der hat ja dann diese Maschinenhand, ne? Und weil er ja im zweiten Teil da die Foto von Papa die Foto abgeschnitten kriegt. Und ja, das wird wahrscheinlich Luke Skywalker sein.
Okay, dann wird er es sein, weil auf alle Fälle habe ich mir ja schon überlegt, dass irgendjemand aus dem alten Cast wahrscheinlich den Mentor für die neue Generation spielen wird.
Ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
Ich bin mir da ehrlich gesagt gar nicht ganz so sicher, weil es ist ja immer noch das Mysterium, wer denn der Typ unter der dunklen Maske ist.
Adam Driver.
Ah, okay.
Also der Schauspieler. Okay. Das ist, wie heißt der, Kylo Ren oder wie? Also ich will ja auch nicht zu viel spoilern. Ist ja alles noch sehr windig. Wir werden es sobald wissen, sobald wir einen Film gesehen haben, und mehr möchte ich dazu auch nicht mehr sagen. Was ich interessant fand bei dem Trailer war ja, dass Han Solo im originalen Trilogie ja sagt, ach, diese Religion, das glaube ich ja nicht dran, das ist ja alles Humbug, euer Jedi-Tum.
Ja.
Und jetzt sagt er halt, ja, es ist alles wahr.
Ja,
die dunkle Macht und die Jedis, alles ist wahr, alles stimmt.
Ja, ich meine, wenn deine Frau die Tochter von einem Sith-Lord ist und dein Schwager der letzte lebende Jedi ist, also dann, ja. Ja, aber
es gibt jetzt natürlich auch hier diese Idioten, die da meinen, ja, wir müssen Star Wars boykottieren, weil da ein Schwarzer ein Sturmtruppler spielt.
Get over it.
Aber es haben sie schon gemacht. Also wurde schon mal vorher bestätigt, dass die Original-Sturmtruppler keine Klone sind? Wurde schon mal so explizit gesagt im Kanon?
Ja, schon. Ja, wurde. Oh. Also in den alten Filmen im Kanon war es tatsächlich so. Da war eigentlich von Klonen überhaupt keine Rede.
Ja, es war keine Rede, aber ja, wenn man sich das, es wurde impliziert durch die neue Trilogie.
Nee, also der Luke im Kanon war es ja so, dass er sich bei der imperialen Armee sogar, also er wollte ja eigentlich zur imperialen Armee und wollte da hier Kampffighter-Jets fliegen und solch.
Was ich noch ganz kurz sagen wollte, deswegen ist, dass sie jetzt in der aktuellen Folge von Star Wars Rebels, der aktuellen Animationsserie, jetzt mal ganz deutlich gesagt haben, dass die Sturmtruppler in der originalen Trilogie keine Klone sind, sondern ganz normale Soldaten.
Ich glaube, das wurde mal,
damit auch der letzte verstanden
irgendwann an einem Punkt damit erklärt, dass eben wegen dem Verrat und der Order 66 oder wie das hieß, ja, also dass man den Klon halt sonst irgendwelchen Scheiß einpflanzen kann, den sie dann machen, und das im Geheimen, und das wollte dann der Imperator, glaube ich, nicht, und weil er ja mit dem Verrat gemerkt hat, wie angreifbar das mit den Klonen eigentlich ist, und ja.
Bis heute habe ich auch nicht so richtig verstanden, warum es auf einmal so einen Wechsel gab in der Armeebesetzung quasi, weil in der alten Trilogie, na gut, da kann man sich, in der neuen Trilogie, da kann man sich drüber streiten jetzt, wie toll die ist oder so, aber da haben sie ja größtenteils noch auf diese Kampfdruiden gesetzt, und dann auf einmal setzen sie dann.
Ja, das sind ja aber, das mit den Kampfdruiden, das ist ja prinzipiell erstmal bloß das eine Volk, die im ersten Teil, den es nicht gibt.
Ja, die Kampfdruiden waren nur die Soldaten der Handelsföderation.
Genau. Und eben speziell von den Typis da, die da Naboo angegriffen haben.
Genau, und die Klone waren ja dann erstmal die Armee der Republik. Mhm. Und das Imperium ist ja der Rechtsnachfolger der Republik. Deswegen haben sie auch
aus der Republik vorgegangen.
Soldaten übernommen.
Genau.
Genau.
Ja, ich hab Bock drauf. Mehr kann ich dazu nicht mehr sagen. Und ich habe jetzt langsam Hunger.
Genau, kommen wir noch schnell zur Hausmeisterei. Da verkünden wir jetzt den Filmklassiker für den Monat November. Und da haben wir uns überlegt, da ja wenn wir die nächste Folge aufzeichnen, schon der neue James-Bond-Film Spectre in den Kinos läuft, dass wir nächsten Monat einen sozusagen ein Doppelfeature im November machen. Wir werden nämlich in der nächsten Folge den James-Bond-Film Goldfinger besprechen. Einer der Klassiker unter den James-Bond-Filmen, würde ich mal so aus meiner Warte sagen.
Und mit einem großen Schauspieler von aus der Hood von Erik und mir, Gerd Fröbe.
Genau. Gerd Fröbe. Und dann in der Folge darauf, also der anderen Folge im November, werden wir dann natürlich den James-Bond-Film Spectre besprechen und dann einen schönen James-Bond-Monat draus machen. Jo.
Tja, der November wird bondig.
Dann kommen wir noch kurz zu den Flatter-Spenden. Moment. Wir bedanken uns, wir haben, das habe ich schon letzte Folge gesagt, also eine sehr große Spende vom Stefan bekommen, aber genau, der haben wir da, der Saluzin und der Netzleser, also der Daniel, genau, der 4xB und anonyme Spender will danken für eure zahlreichen Flatter-Klicks und hoffen, dass euch auch die neue Folge gefallen hat und natürlich auch allen anderen, die nicht gespendet haben, dass euch die neue Folge gefällt. Wir haben immer noch Probleme mit iTunes, wir sind jetzt auch nicht mehr bei iTunes dabei, weil einfach da irgendwas mit Feed kaputt war und ich jetzt auch nicht mehr reinkomme. Das ist alles sehr komisch. Bin da aber mit iTunes im Kontakt. Wir sind natürlich weiterhin abonnierbar über den Podlove-Abonnier-Button und sind jetzt auch in der Hörsuppe und haben daher nochmal viele neue Hörer bekommen. Da danken wir dem Christian fürs Aufnehmen. Und
Dank.
Haben wir, glaube ich, schon letzte Folge, aber kommen wir trotzdem immer wieder den Christian danken.
Die Leute, die das irgendwie so aus Spaß und an der Freude und einfach am Thema machen, genauso wie eben die Shownote-Schreiber oder ja, eben der Christian mit seiner Hörsuppe. Ja, danke.
Ja, genau. Aber laut dem, was ich so gehört habe, sind wir nicht so die Einzigen, die mit ihrem Feed aus iTunes rausgeflogen sind. Da hatten andere auch noch Probleme.
Nee, wir sind nicht rausgeflogen.
Radio Nukular.
Ich hab uns ja gelöscht, weil unser Feed kaputt gegangen ist, nachdem wir auf die Multisite umgezogen sind. Und ich eigentlich den Plan hatte, uns komplett neu einzustellen, aber jetzt meinte, dass der Feed schon im Directory drin ist, also irgendwo in irgendeiner Datenbank liegen wir halt noch drin. Und jetzt muss ich halt mit dem iTunes-Support das irgendwie regeln. Aber ich glaube, die Hörer, die uns jetzt hören, werden natürlich auch es geschafft haben, uns zu abonnieren. Und wir wollen ja aber kurz oder lang vom iTunes wegkommen und unsere eigene Directory aufbauen. Im Hörsuppe-Flatterboard sind wir auf jeden Fall drin.
Okay. Und bevor wir jetzt fertig sind, hätte ich noch eine letzte Erinnerung, weil am Montag ist der 26. Und das heißt, ab Montag könnt ihr euch anmelden fürs Pottwichteln.
Stimmt. Das hast du sehr gut dran gedacht, Erik. Pottwichteln werden wir auch dabei sein. Und wir werden vom 30. Oktober, oder wann ist das genau? Kurz Kalender. Nächste Wochenende, also wenn ihr uns jetzt Zeit zu variieren hört, Tag der Aufzeichnung ist.
Der Podcast ist erst am 7.
Nee, es geht um was anderes. November. Also Tag der Aufzeichnung ist der 23. Oktober 2015 und wenn ihr das vor dem 31. Oktober 2015 hört, dann könnt ihr uns noch beim Day of the Podcast live hören. Wir werden nämlich beim Projekt von Max Snyder, den wir auch vor ein paar Folgen zu Gast hatten, mitmachen und bei seinem 24-Stunden-Podcast-Projekt, was vom 31. Oktober bis zum 1. November geht, teilhaben. Das wollte ich nochmal ankündigen.
Ach so, das ist
nächstes Wochenende.
Versucht ja gerade nochmal rauszufinden, weil ich hatte das jetzt wirklich auf erst eine Woche darauf erst im Kopf.
Oder? A Day of the Podcast? Habe ich das jetzt falsch im Kopf?
Große Verwirrung. Aber ich dachte eigentlich auch, dass das Ende Oktober gewesen
ist. Stimmt, das ist, glaube ich, erst nächstes.
Nee, Anfang November.
Jetzt bin ich verwirrt.
Okay. Let's Google it. Und dann findest du natürlich.
Was ist denn jetzt?
Nix.
Jetzt ist Day of the Podcast.
Also wir sind auf jeden Fall beim Day of the Podcast dabei. Wir wissen noch nicht genau.
Es ist erst in zwei Wochen. Ist erst vom 7. November bis zum, am 7. November bis zum 8. November. Entschuldigung, hatte ich falsch abgespeichert.
Dann.
Es gibt auch auf dayofthepodcast.de einen Countdown.
Nice.
Und er sagt nur 14 Tage, 10 Stunden, 10 Minuten und 30 Sekunden.
Was ja relativ gut in unseren Aufnahmerhythmus passen würde, ne?
Stimmt, da hast du recht. Okay, damit beenden wir diese Folge und übergeben an das Studio nach Brandenburg Oder wo ist das, wo sind die Fritz-Studios?
Ja, die sind in Brandenburg.
Genau.
Ja, das ist vielleicht auch
Potsdam, ne?
nochmal eine Erwähnung wert jetzt.
Genau, wenn ihr uns live hört, ich glaube, das tut niemand. Aber wir beenden jetzt diese Aufnahme, um einem anderen Giganten der Podcast-Szene bei seiner letzten Blue Moon-Sendung zuzuhören, nämlich dem lieben Holgi, der heute das letzte Mal den Blue Moon moderiert. Und das wird wahrscheinlich sehr schön und kann man bestimmt dann noch auch zeitsouverän nachhören.
Und diesmal wirklich mit einem richtigen Thema, nicht so wie beim letzten Mal, wo er mit von der Lateline weggegangen ist. Da hat er ja sowas Metamäßiges gemacht. Eure Fragen an den Moderator oder wie er das genannt hatte. Diesmal hat er sich den Frank Rieger eingeladen und
Genau.
die reden über das Ende der Arbeit.
Ja.
Also dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Tschüss.
I wanna live on Mars inside a tiny rundown shack. I'd eat red dirt for breakfast, lunch, dinner, and for snack. I'd live inside a bubble. I'd go out looking for trouble. And there'd be something unanticipated like a cave beneath the rubble. I'd explore the cave like it was simply no big deal. My bubble suit has oxygen and my bubble car's got wheels. The cave would be ginormous, inside would be a forest. And there'd be something unanticipated like a great big Martian chorus. Welcome to Mars, we don't like bubble cars. We prefer bubble bicycles. We're nice if you're nice to us. And welcome to Mars. Please sit and watch the stars projected on the cave's walls. Our eggnog's amazeballs. I'd drink their eggnog sleepily and they'd make up a bed. Silver blankets for the cold and red dirt pillow for my head. I'd dream of a young universe with no laws and so perverse. And I'd wake in the morning with a hangover and they'd have a cure. And the Martians would explain to me, oh, how it all began. Something about a great big bang and every grain of sand. They'd make me part of their family. I'd climb a mountain, stand and see the earth way in the distance, winking, blinking back at me. Oh, welcome to Mars. We don't like bubble cars. We prefer bubble bicycles. We're nice if you're nice to us. So welcome to Mars. Please sit and watch the stars projected on the cave's walls. Our eggnog is amazing. So